Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück. Moin.
Hi, hi.
Wie geht's dir?
Ja, gut soweit. Und dir auch? Hast du die Bilder vom Mond verkraftet?
Verkraftet? Verkraftet ist eigentlich... Nee, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt haben sie mich mehr bewegt noch, als ich dachte. Also ich habe sie auf so gesehen schon verkraftet, aber auf positive Art und Weise nicht verkraftet. Die beschäftigen mich bis heute irgendwie. Ich habe auch überall, bei all meinen Geräten sind meine Wallpaper geändert und alles. Also ich bin im Himmel. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, nachdem wir letzte Woche die NASA ja so klein gemacht haben, beziehungsweise uns aufgeregt haben über die Livestream-Performance. Müssen wir einfach mal ein bisschen Mondbilder-Schwärmerei in diesem Podcast mal als Gegengewicht mit reinbringen. Ansonsten steht auf der Themenliste noch ein verrückter Mähroboter-Dreh von Julian. Da bin
zumindest
ich
ein ungewöhnlicher Dreh, ja. Oh.
Mercedes ja. Hat ein... Achso, sorry, wolltest du...
Nee, mach weiter.
Mercedes hat einen Yoke-Lenkrad und Steer by Wire für den EQS vorgestellt. Und das größte Thema heute, eventuell sogar, ist das MacBook Neo, denn es gibt einen neuen Bloomberg-Report, laut dem die Chips, sag mal, was geht bei dir ab?
Ja, hier wird gesägt. So.
Ah, das okay.
Das kann man sagen. Weil der Schwiegervater ist hier am Werkeln und ich habe ihm eigentlich gesagt, wenn wir den Podcast anfangen, melde ich mich. Hab mich natürlich nicht gemeldet. Ach so. Da wollte er was anderes machen. Ich ruf mal kurz nebenbei da oben an.
Okay, mach das mal.
Ist natürlich spannend, ob das Telefon da auch gehört wird. Jo, moin! Wir starten jetzt mit der Aufnahme. Wollte ich nur kurz Bescheid geben. Also fängt jetzt an. Ja, genau.
Alles klar.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Sehr authentisch.
Ja. Gut. Ja, das ist ja auch echt perfekt. Ich sage ihm so, ja, ich melde mich dann schon, wenn wir anfangen. Und dann natürlich nicht gemacht. Optimal.
Ja, gut. MacBook Neo wollte ich noch sagen. Es gibt einen neuen Bloomberg-Report, laut dem Apple die Chips für diesen Laptop ausgehen sollen. Und das hat als Konsequenz, dass Apple eine Entscheidung treffen muss, wie es mit dem MacBook Neo weitergeht. Und irgendwie sind alle Optionen, die man hat, so ein bisschen Mittel. Und ich bin gespannt, für welche sie sich entscheiden werden, werden wir nachher noch ausführlich ausdiskutieren und Kommentare haben wir natürlich auch noch für euch mit im Gepäck.
Jo, nicht zu wenig. Aber starten wir mal direkt mit Was ging die Woche? Da kann ich nämlich reinsteppen mit meinem Mähroboter-Dreh. Ich wollte es einfach nur mal kurz erzählen, weil ganz ehrlich, es war schon eine unübliche Situation. Ich habe hier einen Mähroboter getestet, der... ja, das Feature hat, dass er besonders krass Steigungen hochfahren kann. Und das Problem ist, ich wohne ja hier im norddeutschen Tiefland, wie man das so schön sagt, ja. Und hier gibt es keine krassen Steigungen. Also das höchste der Gefühle ist ja, denkt man erstmal immer so, der Deich. Aber ich habe tatsächlich dann in meiner Recherche noch eine andere Steigung bei mir in der Gegend hier gefunden. Muss man zwar ein bisschen Auto fahren, aber das nehme ich ja gerne auf mich. Und zwar eine ehemalige Mülldeponie, wo man tatsächlich auch einfach so drauf kann, weil das zu so einem Park umgewandelt wurde. Und das ist halt so in diesem kompletten Flachland eine komplette Anomalie, denn da ist... Es ist alles flach, auf einmal so ein riesiger Berg und der ist halt nur mit Rasen bepflanzt. Also perfekt, es ist eigentlich wie gemacht für einen Mähroboter-Test. Und
dann bist du da einfach hingefahren, hast den Roboter mitgenommen, da drauf platziert und dich komisch angucken lassen
von Leuten. Es war übel weird, weil das ist halt ein Park und da sind auch potenziell andere Leute. Jetzt nicht mega viele, aber es ist natürlich schon ein weirder Anblick. Ich bin da erstmal mit dem Auto hingefahren. Ich musste erstmal den Mähroboter natürlich einladen, dann dahin fahren. Und das Ding ist, dieser Mähroboter Der ist auch sehr groß und sehr schwer. Also, den kann ich gerade so tragen. Und er ist wirklich riesig. Das ist ein Monster an Mähroboter. Also, das Modell nennt sich Navimo X4. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig fettes Biest. Sagen wir mal so. Und du musst vom Parkplatz auch eine gewisse Distanz hinter dich bringen, um überhaupt zu diesem Berg zu kommen. Und das konnte ich never ever diesen ganzen Weg tragen, den Roboter. So, und da gab es jetzt natürlich die Option, den einfach wie so ein Junge mit so einer Fernbedienung dahin fahren zu lassen. Aber so ein Mähroboter ist ja jetzt auch nicht so schnell. Das heißt, das Problem ist, dann dauert halt auch der Weg dahin sehr lange. Deswegen habe ich mir so für so Umzüge so einen Rollwagen geholt. Dann den Mähroboter aus dem Kofferraum auf diesen Rollwagen gesetzt. Und dann bin ich mit dem bis zu dieser Müllhalde spaziert. Und es muss so ein komischer Anblick gewesen sein. Da waren so Leute mit dem Hund am Gassi gehen, am Joggen und so. Und ich mit so einem Bollerwagen und so einem riesigen Mähroboter. Ja, und dann sind wir da, haben wir den dann da eingerichtet und sind dann da einmal den Berg hochgepäst. Ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, wie steil es da war. Ich würde so schätzen, 40% Steigung oder so war das schon. Und teilweise gibt es dann natürlich Bereiche, das ist auch nicht ganz eben, wo es dann so 50% oder sowas war. Also war schon ordentlich steil. Und der hat es wirklich sehr gut gepackt. Aber ja, es war ein verrückter Außendreh, sagen wir mal so. Ein ungewöhnlicher Außendreh. Wo ich mir danach auch so dachte, als ich dann ganz oben auf diesem Berg stand, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie hoch der ist, da sind Schätzungen schwierig, aber ist schon bestimmt 20 Meter oder so hoch, also ist schon, ja, ich könnte hinhauen, ist schon ziemlich hoch. Und dann stand ich ganz oben mit diesem Mähroboter, die Sonne ging unter und ich dachte mir nur so, was hast du eigentlich für einen verrückten Beruf, Digga? Das war wirklich wild. Das hat Spaß gemacht.
Musstest du dann da auch so die ganze Area irgendwie so einpflegen in den Mähroboter, dass er da überhaupt seine Arbeit macht? Weil normalerweise musst du ja deinen Garten so komplett einscannen und sagen, wo die Grenze ist und so weiter. Oder wie lief das dann ab?
Das ist dieses Jahr der heiße Schrei bei den Mährobotern, dass man das nicht mehr machen muss, sondern die das selber machen. Die können also quasi losfahren und alles selber kartieren. Das funktioniert je nach Hersteller unterschiedlich gut, sagen wir mal so. Aber das war jetzt da keine Option, weil dieser Berg ist so riesig. Wenn ich da jetzt sage, der muss da irgendwas einscannen oder so, dann dauert das ewig. Dann hätte ich den ganzen Tag gestanden, bis da irgendwie die Fläche gemappt gewesen wäre. Deswegen habe ich das mit einer Fernbedienung dann natürlich gesteuert, weil es ja in diesem Test darum ging zu gucken, packt der das überhaupt da hoch? Ne, also ich habe den auch nicht mähen lassen oder so, sondern es ging mir nur darum zu gucken, ob er die Steigung packt. Ne? War schon funny auf jeden Fall.
Ist die Steigung dann relativ konstant bei diesem Berg oder gibt es da schon auch steilere und weniger steilere
genau. Auf jeden Fall.
Bereiche?
Also gab auf jeden Fall steilere und weniger steile Bereiche. Warte, jetzt werde ich hier wieder angerufen.
Tja.
Ja, das bin im Crewcast. Da wissen meine lieben Kollegen schon immer. Okay. dass ich da richtig raus bin. Ja, so viel zu meinem verrückten Dreh.
Nee, es klingt echt crazy. Ich frage mich jetzt wirklich, wie groß dieser Mähroboter ist und was es überhaupt für Vorteile hat, wenn der Roboter so viel größer ist. Mäht der dann besser? Ist der irgendwie effizienter oder schneller, weil er eine größere Fläche in einem Rutsch mähen kann und nicht so oft im Kreis fahren muss? Und ist es überhaupt wichtig oder ist es nicht eigentlich egal, wie lange der Roboter braucht, solange er das halt gut macht?
Also die Sache ist halt die, prinzipiell würde ich auch nicht sagen, dass ein größerer Roboter immer besser ist, weil es hat auch Nachteile, wenn ein Roboter so groß ist, weil, wie du schon gesehen hast oder gehört hast, so mal eben durch den Garten tragen ist bei den Ausmaßen schon ein Akt. Das kann ja durchaus mal vorkommen, dass er sich irgendwo festfährt und du den zurück zur Ladestation bringen willst oder so, boah, das ist dann schon ein Geschleppe. Aber so grundsätzlich sind diese Roboter oder werden die immer größer, weil da immer mehr Technik reinkommt. Also die haben ja jetzt schon so ein System, dass die halt an allen Achsen irgendwo gefedert sind und die Akkus sollen immer größer werden, dann sollen die noch 2 Mähteller unten drunter haben. Das sind dann halt diese Nonplusultra-Mähroboter. Über 2 Teller unten drunter kann man sich auch streiten, ob das jetzt wirklich was bringt. Ne? Also das ist ja immer so eine rotierende Scheibe mit diesen Klingen. Und es gibt halt Roboter, die halt haben halt nur eine darunter und welche, die haben halt 2 darunter. Und wenn du 2 drunter hast, dann kann der Roboter natürlich grundsätzlich schneller eine größere Fläche mähen. Ne, weil er dann ja die doppelte Mähbreite hat, sage ich jetzt mal. Gerade für größere Flächen sagt man dann halt schon, okay, 2 Mähteller kann man machen, weil er dann einfach nicht so viele Bahnen ziehen muss, weil eine Bahn halt breiter ist als die andere. Ne?
Also wenn man eine ganze Mülldeponie mähen möchte, dann empfehlen sich 2 Teller.
Dann würden sich 2 Teller auf jeden Fall empfehlen. Ja, aber für die normalen Gärten würde ich sagen, reicht 1 Mähteller vollkommen aus, weil wie du schon sagst, du hast ja dann diesen Mähroboter da stehen und normalerweise, zumindest bei den Mährobotern, die halt strukturiert mähen, also nicht nach dem Zufallsprinzip, schaffen die einen normalen Garten auch in einer Zeit, wo man dann sagt, ob der dann jetzt so und so viel Minuten schneller ist, ist auch eigentlich egal. Ne? Aber grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, wenn man jetzt einen Roboter haben will, der sehr langlebig ist, sind das natürlich auch alles Ladezyklen. Ne? Wenn ein Mähroboter länger benötigt, um den Rasen zu mähen, muss er natürlich auch häufiger zum Aufladen kommen. Ist immer ein Ladezyklus, dann geht der Akku natürlich auch schneller kaputt.
Ja, aber 2 Mähteller bedeutet natürlich auch doppelt so viele Mähteller, die einen Defekt haben können.
Ja, also dass die Mähteller selber einen Defekt haben, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber da sind ja immer diese ganzen Klingen dran und du musst dann immer viel mehr Klingen nachkaufen. Das ist halt auch ein Nachteil. Weil die natürlich, oder ist das ein Denkfehler? Wenn du mehr Klingen gleichzeitig hast, ich frage mich gerade, ob du einen höheren Verschleiß an Klingen hast, wenn du mehr Klingen gleichzeitig nutzt. Ja, schon, oder?
Ja, du nutzt sie ja dann auch kürzer, weil du schneller mit dem
Mähen
fertig bist. Aber das ist alles halt nur unter der Annahme, dass 2 Klingen wirklich doppelt so schnell mähen wie 1 Klinge. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist.
Nee, aber du könntest jetzt ja sagen, wenn dein Mähroboter wirklich die ganze Woche braucht, um immer zu mähen, dann ist er ja wirklich auch dauerhaft im Einsatz. Mhm. Und irgendwas mäht er ja immer. Es ist halt die Frage, also der Klinge ist es ja egal, ob sie jetzt 1 Millimeter Gras schneidet oder halt 1 Zentimeter Gras. Der Schnitt ist der gleiche, aber es ist unterschiedlich effektiv. Ne, ja. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Roboter, der sehr schnell die ganze Fläche packt und den lässt du dann einmal die Woche kurz laufen und dann hat er alles gemäht, dann wächst das Gras ja stärker und dann muss unterm Strich weniger Schnitte gesetzt werden. Weißt du, wie ich meine? Aber das ist schon wieder so ein Gedanke, es geht viel zu weit, es ist wahrscheinlich scheißegal. Aber
eine Wissenschaft für sich.
Ja, lassen wir das mal.
Okay, dieses Rabbit Hole machen wir heute nicht mehr auf.
Das machen wir stattdessen, zu gegebener Zeit dann auf, ja.
Stattdessen verlassen wir den Planeten und gehen auf einen wunderschönen Flug zum Mond. Denn die NASA war jetzt beim Mond. Wir haben letzte Woche sehr hardcore abgerantet, zumindest ich habe mich sehr aufgeregt, über den Livestream vom Start der Artemis 2 Mission, vom Raketenstart. Und habe dann im Nachhinein, als die Episode online gegangen ist am Sonntag, hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, weil in der Zwischenzeit, nachdem quasi unsere Aufnahme gemacht wurde, hat die NASA dann angefangen, die ersten Fotografien von der Mission wieder zurück an die Erde zu schicken. Und es wurden auch weitere Kameraperspektiven vom Start veröffentlicht, sowohl von Leuten, die mit der NASA nichts zu tun haben, als auch von der NASA selbst. Also ich habe mich ja zum Beispiel voll darüber aufgeregt, dass beim Start der Moment, wo die Booster von der Rakete abgesprengt werden, dass der überhaupt nicht zu sehen war, nicht in der Bodenperspektive und auch nicht in der Onboard-Perspektive. Und diese Onboard-Perspektive haben sie dann nachgeliefert in Form halt eines Video-Uploads, Stunden oder sogar Tage, nachdem das eigentlich passiert ist. Und die Aufnahme war sehr spektakulär. Und als ich sie gesehen habe, wusste ich direkt, warum ich sie so gerne im Livestream gehabt hätte. aber ja, da rudere ich dann jetzt mal ein bisschen zurück, weil wir waren ja schon fast auf dem Zug, dass wir der NASA jegliche Medienkompetenz absprechen wollten. Und man muss sagen, sie haben sich so ein bisschen da revanchiert dann oder haben es dann wieder gut gemacht in den Tagen drauf, weil die Sachen, die Aufnahmen, die sie jetzt geschickt haben, die waren wirklich spektakulär. Und ich möchte gleich ein paar mit euch da durchgehen und mal noch ein bisschen was zu erzählen, weil es ist wirklich echt cool, was sie da für Bilder geschickt haben. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass sie den Start-Livestream so verkackt haben. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen. Und es gab auch ein wirklich prominentes Beispiel dafür, warum das so wichtig ist, so einen Stream gut zu machen. Ihr kennt vielleicht Zabex, einer der größten deutschen Streamer. Der ist dann jetzt in den letzten Tagen viral gegangen mit einem Clip, wo er gesagt hat, er fand den Start der Mondrakete so langweilig, dass er den Stream direkt wieder zugemacht hat und auf TikTok gegangen ist. Und es ist natürlich Maximum Ignoranz irgendwo, aber ich kann es ihm ehrlich gesagt nicht mal übel nehmen. Ich würde zwar persönlich schade finden, TikTok spannender als einen Raketenstart zu finden, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. So, aber wenn du mit dem Thema nicht so viel am Hut hast, ne, dann musst du einfach dafür begeistert werden. Und das ist ja das, was ich letzte Episode auch schon meinte. Es ist irgendwo auch die Aufgabe der NASA, die Leute für diese Mission zu begeistern. Und nicht nur die Nerds, sondern auch die Alltagsmenschen. Und bei Zabex hat man wirklich sehr deutlich gesehen, wie dieser verkackte Livestream dazu geführt hat, dass er dann lieber auf TikTok rumgehangen hat.
Ja, also es ist natürlich auf der einen Seite ein trauriges Zeichen unserer Zeit, dass es einfach diesen Moment gibt, wo wirklich Menschen auf den Mond, nicht auf den Mond, aber um den Mond geschossen werden. Ja, was ja wirklich, also so in der Menschheitsgeschichte einfach ein krasser Schritt ist. Und jemand sagt so, ja, juckt mich nicht, ich schaue lieber TikTok. Ja, das ist halt schon so vom Ding her, zeigt Zabex da schon irgendwie, was irgendwie auch verkehrt läuft so, dass wir einfach so stimuliert sind von diesen ganzen Reizen und Filmen und sonst was, Social Media, dass man dann irgendwie von so einer krassen Geschichte wie dem Mondstart einfach gar nicht mehr gehuckt ist. So, das ist natürlich schon irgendwie sad, aber ich habe das auch, ich habe den Stream auch mit meiner Freundin zusammengeschaut und die brauchte jetzt auch ein bisschen Überzeugungsarbeit, sagen wir mal so, dass sie diesen Stream mit mir geschaut hat. Sie fand es dann doch ganz interessant, so ist es nicht, aber so initial war da jetzt auch nicht so viel Funken, sage ich jetzt mal, so viel Begeisterung. Es ist ja auch okay, wenn man sich für gewisse Dinge nicht interessiert. So, ich will jetzt gar nicht sagen, dass jeder jetzt den Mondstart feiern muss, aber grundsätzlich ist es natürlich schon etwas Krasses, was da passiert ist. Aber es zeigt wiederum, und man kann es ja jetzt einfach nicht verneinen, wir leben nun mal in dieser Welt, wo viele Menschen so stimuliert sind von Reizen und krassen Blockbustern, wo ständig irgendwelche wilden Dinge passieren und man hat schon gefühlt tausendmal irgendein Raumschiff irgendwo fliegen sehen in einem Film, sage ich jetzt mal, ne, dass du einfach nicht mehr so krass davon gehuckt bist, als normal, Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal so, dass es dann umso wichtiger ist für die NASA, eben so einen Livestream auch geil zu machen, damit die Leute leider, also so ist es halt leider, gehuckt sind. Ja, also Es zeigt einfach, wie wichtig das wäre. Und man hat jetzt ja auch gesehen an den Bildern, die wir da jetzt bekommen haben, dass es krasse Aufnahmen gibt, die nur nicht genutzt wurden. Das ist ja auch auf der anderen Seite schade. Ich weiß nicht, woran es dann gelegen hat, ne? Woran hat es gelegen? Übertragungstechnik oder so, dass sie es irgendwie nicht geschafft haben, diese Bilder live da auf den Boden zu übertragen oder was der Grund auch immer war, keine Ahnung. Aber ja, es hätte die Bilder gegeben und man hätte es deutlich epischer machen können. Aber diese Chance hat man leider verpasst. Und es ist halt ein anderer Moment. Klar, jetzt im Nachhinein haben wir schöne Bilder, aber die Aufmerksamkeit ist halt in dem Moment da, wo der Start ist. Ne? Weil das der Moment ist, wo am meisten schiefgehen kann. Das ist der Moment, wo du wirklich thrilled bist, und wo du eigentlich noch mehr Emotionen transportieren kannst, als dann ein paar Tage später irgendwie eine Website online zu stellen, wo halt Fotos drauf sind. Ne? Also ja, das ist einfach eine verpasste Chance gewesen, kann man nicht anders sagen.
Werbung.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Ja, und ein anderer Teil von dem Rant letzte Woche war ja auch der Artemis-Tracker, also quasi diese interaktive Karte von der NASA, mit der man konstant nachverfolgen konnte, wo sich die Rakete beziehungsweise dann die Raumkapsel befunden hat, wie weit die schon geflogen ist, wie nah die jetzt am Mond ist, wo die Route genau lang geht und so weiter. Und da hatte ich mich ja auch sehr drüber aufgeregt, dass sie am Handy und auch in dieser App überhaupt nicht gut funktioniert. Und da kann ich, bevor ich jetzt gleich mit dem Schwärmen über die Bilder anfange, auch nochmal sagen, die Mission ging ja dann noch ganz schön lang und ich habe einfach jeden Tag mehrfach in diese Karte reingeschaut, weil ich so hooked war und das unbedingt alles mitverfolgen wollte. Und ich habe das ums Verrecken auf dem Handy auch nicht mehr geil zum Laufen gekriegt. Also ich habe noch verschiedene Sachen ausprobiert und diese interaktive Karte war auf dem Smartphone Krebs, egal was du gemacht hast. Auf dem Computer ging's dann, finde ich, so auf dem Computer hat die dann teilweise echt Spaß gemacht. Aber das hatte dann zur Konsequenz, dass ich so auch an Ostern und so mit der Familie am Osternfeier war, ständig meinen Laptop dabei hatte, um den hin und wieder aufklappen zu können, um zu gucken, wo die Rakete gerade ist, weil es am Smartphone nicht ging. Ja, es ist halt einfach so, also du konntest es am Smartphone schon aufmachen, aber da gab es dann so UI-Elemente wie zum Beispiel den Zoom-Regler. Du kannst nicht Pinch-to-Zoom am Smartphone machen, sondern hast so einen Regler, den musst du hoch und runter schieben, um halt in dieser UI rumzuzoomen. Und mit einer Maus triffst du diesen Regler gut, aber am Smartphone ist der so winzig und die Hitbox von diesem Regler, den du angreifen musst, um den hoch und runter zu schieben, die ist auch so winzig, dass du ohne Spaß hier so jedes Mal so 20 Versuche gebraucht, bis ich einmal zoomen konnte. Und es ist einfach so. Aber ne, möchte ich mich jetzt gar nicht mehr weiter drüber aufregen. Ist alles,
Felix hat
ist alles vergeben gewissen. Und vergessen. Ist alles vergeben und vergessen, weil die Bilder halt einfach so großartig waren. Und ich habe einfach mir mal gedacht für diesen Crewcast, dass ich meine Highlight-Bilder raussuche und dazu mal noch ein paar Sachen sagen möchte. Schön für alle, die jetzt die Video-Episode gucken vom Crewcast. Für alle Audio-Zuhörer, keine Angst. Wir versuchen jetzt diesen Part vom Crewcast so genüsslich wie möglich auch für die Audio-Zuhörer zu gestalten. Damit,
ja, wie sehe ich jetzt immer zu beschreiben, einfach mal als Frage.
Ich kann sie dir gerne in die Kamera halten. Hier, guck mal, wir fangen nämlich mit diesem wunderschönen Bild hier an. Das kannst du ja auch einfach aufmachen auf der NASA-Webseite oder wo auch immer du möchtest, dann kannst du es auch nochmal sehen. Oder weißt du was, ich kann dir die Bilder auch gerade einfach mal schon mal, wir sind ganz professionell, wir haben damit gerechnet, kann ich dir einfach nochmal persönlich...
Oder ich bin halt der Audio-Zuhörer und ich muss einfach mich jetzt da reinversetzen.
Du musst es testen. Ja, du musst es testen, wenn Wenn du nichts hörst, dann, wenn du nicht checkst, was abgeht, dann weißt du Bescheid. Nee, ich hab's dir kurz bei WhatsApp reingeschickt. Da kannst du auch mal drauf gucken. Yes. Wir fangen an. Also erstmal prinzipiell, was man auch der NASA noch zugute halten muss, was ich richtig stark finde, die laden bei sich auf der Webseite die Bilder im Original hoch mit Metadaten. Das heißt, die Bilder sind nicht bearbeitet oder so, damit sie besonders episch aussehen, sondern ne, ist ja auch eine Wissenschaftsmission, zum Mond zu fliegen. Da kommt es auch drauf an, dass das, was du dann siehst auf den Bildern, so nah an der Realität wie möglich sein soll. Deswegen, die packen die Bilder da rein und auch mit Metadaten, was für mich auch mega interessant war, weil du immer sehen konntest, welche Kamera, welche ISO, welche Blende, welche Verschlusszeit Geil. Und so weiter, welche Brennweite. Das sind ja auch wichtige Informationen, um den Kontext von solchen Bildern zu verstehen. Also da Props. Das Einzige, was mich schon wieder maximum aufgeregt hat, ist, dass sie die Bilder auf Instagram immer 4-5 Stunden gepostet haben, bevor sie sie auf ihrer eigenen Webseite hatten. Und auf Instagram ist die Qualität kacke und die Metadaten fehlen auch. Aber egal, ich hab gesagt...
Junge.
Ich hab gesagt, ich reg mich nicht mehr auf. Ich freue mich jetzt und wir fangen an mit einem der ersten Bilder, die stark durchs Netz gegangen sind, auf dem die Erdkugel zu sehen ist, unser Planet vollkommen rund sichtbar. Man sieht den ganzen Planet und man sieht auch viele coole Features an dem Planet, wie zum Beispiel Nordlichter. Oberen Rand von der Erde sieht man Nordlichter, am unteren Rand der Erde sieht man Nordlichter und es sieht super, super cool aus. Einige Leute hatten sich gefragt bei diesem Bild, sag mal, wie kann es sein, dass die Qualität so scheiße ist? Das Bild rauscht total irgendwie, es ist auch nicht ultra doll scharf. Was ist da schiefgelaufen? Da hatten wir ja bei den ursprünglichen Apollo-Missionen bessere Bilder. Aber... deswegen ist der Kontext, genau. Nee, deswegen ist der Kontext wichtig, weil so denkt man über dieses Bild nur, wenn man den Kontext nicht hat. Denn dieses Bild ist nicht die Sonnenseite der Erde. Dieses Bild ist die Schattenseite der Erde. Die Sonne befindet sich in diesem Bild hinter der Erde quasi.
Das macht es tatsächlich also, deutlich krasser, ja.
Das macht es deutlich krasser und man kann, ich gehe jetzt hier mal auch noch ein Bild weiter, da sieht man nämlich, wie das fürs menschliche Auge aussah, weil sie dieses Bild zweimal aufgenommen haben, einmal so, wie es halt realitätsnah ist, da sieht man, wie dunkel die Erde eigentlich in dem Moment ist und einmal dann halt noch mit einem absurd hohen ISO, also ich kann ja mal hier in die Metadaten reinschauen, 51.200 ISO, ja, Blende F4 und eine Viertelsekunde Belichtungszeit, das, ja, erklärt dann, warum man dann in dem helleren Bild die Erde so gut sieht und in dem dunkleren Bild ist es halt wie in echt. Aber das Schöne an diesem Foto ist auch, dass der einzige Grund, warum es überhaupt möglich war, der Vollmond war, der gleichzeitig geleuchtet hat. Weil wenn die Sonne auf der anderen Seite der Erde ist, müsste ja eigentlich die dunkle Seite der Erde komplett dunkel sein. Und dann könnte man so ein Foto überhaupt gar nicht machen. Aber weil das Mondlicht quasi auf die Erde geschienen hat, also die Sonne hat auf den Mond geschienen und der Mond hat das Sonnenlicht auf die Erde reflektiert, nur dadurch waren diese zwei Bilder überhaupt möglich.
Ja, und die waren doch dahinter.
Ich muss sagen, wenn man das wirklich im Hinterkopf behält, dann ist es wirklich endlos krass, dass auch in dem verrauschten Zustand und so, wie das Bild ist, das Bild überhaupt so möglich war. Und ich finde, ja, der Kontext macht das Bild wunderschön. So, gehen wir weiter zu einem nächsten Bild. Auf diesem Bild sieht man den Mond oder den halben Mond im Vordergrund riesengroß und im Hintergrund sieht man die Erde in Sichelform. Wie sie am Horizont oder hinter dem Horizont des Mondes verschwindet. Und dieses Bild fand ich super cool, weil es ein Bild ist, das so gar nicht möglich gewesen wäre bei den bisherigen Apollo-Missionen. Also dieses Bild geht nur so mit Artemis, weil die ja nicht in den Mondorbit geflogen sind, sondern hinter dem Mond entlang und eine größere Distanz zum Mond quasi hatten und somit sich diese Perspektive, den gesamten Mond plus die Erde in einen Frame hineinzubringen, so überhaupt erst möglich war. Und es ist natürlich auch cool, irgendwie die Erde so als Sichel zu sehen, weil normalerweise hat man halt von der Erde aus den Mond als Sichel im Blick, natürlich, wenn Vollmond ist, nicht so, aber große Zeit lang kannst du den Mond so als Sichel im Himmel sehen und ist ja auch, wie viele dann den Mond malen oder so, wenn man jetzt so ein Kinderbuch oder so hätte. Und mal die Erde fotografiert in diesem Zustand zu sehen, ist irgendwie auch cool und dann den Mond im Vordergrund, weil es einfach geflippt ist. Normalerweise ist die Erde groß, der Mond klein und der Mond in Sichelform. Dieses Mal ist der Mond riesig und die Erde klein und die Erde in Sichelform. Das bringt schon viel in Perspektive. Und auf diesem nächsten Bild sieht man auch, wie dann quasi sich die Raumkapsel positioniert hat. Sie ist hinterm Mond wirklich lang geflogen. Die hatten 40 Minuten lang keine Kommunikation mit der Erde. Das bedeutet, dass die wirklich so entfernt quasi waren, menschlich von der Erde, wie bisher sonst nur die Apollo-Mission, was Kommunikation angeht. Weil es ist halt wirklich, du bist hinterm Mond, du kannst Es gibt keine Chance. Keine Funkverbindung, kein Laser, kein nix. Da haben sie wirklich 40 Minuten volle Ruhe gehabt. Und als sie dann hinter dem Mond wieder hervorgekommen sind, hat erstmal Trump angerufen und sich selbst beglückwünscht, wie toll es ist, dass er diese Mondmission möglich macht. Ich glaube, die Astronauten haben sich da gedacht, oh Gott, ab wieder hinter den Mond.
Lass uns doch hier direkt landen.
Naja, aber gut. Hier habe ich noch mal eine rangezoomte Perspektive von der Erde, wie sie hinter dem Mond verschwindet. Das ist quasi dasselbe Bild, wie wo der Mond ganz groß im Vordergrund ist und die Erde klein im Hintergrund. Nur dass das kann man auch hier in den Metadaten nachschauen. Oder, nein, in der Datei sind irgendwie keine Metadaten drin. Beste, was ist da schiefgelaufen? Aber ich glaube, bei dem waren es ja, hier sind die Metadaten wieder drin, 400 mm Objektiv bei diesem anderen Bild, das sie dann Earthset getauft haben. Earthset ist natürlich eine Anspielung an Sunset, was wir ja von der Erde alle kennen, den Sonnenuntergang, wenn die Sonne hinterm Horizont verschwindet. Fun Fact aber zum Mond und zur Erde, der Mond dreht sich ja nicht so, wie sich die Erde dreht. Also der dreht sich schon, aber im gleichen Maße, wie er sich auch um die Erde bewegt. Das heißt, wenn du auf der Mondoberfläche stehen würdest, hättest du nie den Moment, dass die Erde am Horizont untergeht, weil sie sich einfach so nicht bewegt. Dass sie überhaupt hinterm Horizont untergehen konnte, ging bei einer Mission nur, weil sich halt die Raumkapsel hinter den Mond bewegt hat. Also nicht der Mond hat sich bewegt und auch die Erde, sondern die Raumkapsel war das Flugobjekt, was diese Perspektive möglich
gemacht hat. Aber wie ist denn das dann, wenn du auf der Schattenseite des Mondes bist? Also,
Muss auseinanderhalten.
Die Schattenseite vom Mond ist ja jetzt von der Sonne aus gesehen die Schattenseite. Aber wenn du als auf einer spezifischen, also wenn du von der Erde abgewandten Seite des Mondes bist, dann wirst du die Erde nie sehen, wenn du dich nicht bewegst?
Genau.
Also der Mond dreht sich nicht nochmal in sich.
Doch, aber er dreht sich ja gleichzeitig auch um die Erde und das in der gleichen Geschwindigkeit.
Das heißt, du würdest dann immer du würdest die Erde nie sehen.
Genau.
Krass.
Und das macht die Mission auch irgendwie interessanter, weil die andere Seite vom Mond auch sehr anders aussieht als die zur Erde gewandte Seite vom Mond. Weil da die
da ist einfach Halligalli von der Oberfläche. Das ist einfach so ein Resort, wir haben es noch nie gesehen.
Nee, tatsächlich ist die von der Erde abgewandte Seite des Mondes rougher einfach. Also da gibt es tiefere Krater und krassere Krater und so, weil dort auch die Kruste, lass mich jetzt lügen, ich bin da auch nicht 100% im Thema drin, aber so wie ich es verstanden habe, ist die Kruste auf der Seite, die von der Erde weg zeigt, auch dicker, was damit zu tun hat, wie sich Mond und Erde überhaupt geformt haben. Und dadurch hast du halt mehr geologische Bewegungen auf der Seite, die zur Erde hingewandt ist. Was andersrum aber auch bedeutet, dass wenn du jetzt auf der Seite Bohrungen machen würdest, die von der Erde weg zeigt, dass du dann auf älteres und länger nicht bewegtes Gestein stoßen kannst, wie wenn du eine Bohrung machst auf der zur Erde gewandten Seite. Also steckt schon mal noch ein bisschen was mehr dahinter, aber zitiert mich bitte bei nichts, was ich gerade gesagt habe. Das ist auch nur Wissen aus YouTube-Videos an der Stelle. Nächstes Bild und auch vorletztes Bild, was ich zeigen möchte. Das habt ihr bestimmt auch gesehen. Das ist auch eines der viralsten Bilder gewesen. Eine Sonnenfinsternis. Der Mond verdeckt die Sonne vollständig, ist schwarz im Vordergrund und hat wie so ein Glühen um sich rum von dem restlichen Sonnenlicht. Und dieses Bild ist aus vielerlei Hinsicht super besonders. Das allererste, was man dazu sagen kann, ist, dieses Bild wäre nicht entstanden, wenn der Start von Artemis wie geplant, wann war das, Januar oder so, stattgefunden hätte. Da hatten wir im Crewcast auch schon so, ja geil, bald Mondmission, Und dann wurde der Start abgeblasen, weil die irgendein technisches Problem noch hatten und wurde dann jetzt hier halt auf April verschoben. Und da waren wir eigentlich erst sehr traurig, aber im Nachhinein kann man wirklich sagen, müssen wir überhaupt nicht traurig sein, weil diese Position, dass die Sonne sich hinter dem Mond befindet, während quasi die Raumkapsel um den Mond drumherum fliegt, beziehungsweise schon dann wieder halber auf dem Rückweg zur Erde war. Diese Perspektive hätte sich nicht geboten bei dem ursprünglich geplanten Start. Und durch die Verschiebung kam es jetzt überhaupt erst zu dieser Situation und somit auch zu diesem Foto. Also, na, kann man sehr dankbar sein. Besonders anmerken möchte ich bei dem Foto aber noch, dass normalerweise, wenn du von der Erde aus eine Sonnenfinsternis fotografierst, der Mond eine komplett schwarze Scheibe ist, die die Sonne verdeckt, weil die Sonne scheint ja von der anderen Seite auf den Mond. Das heißt, du siehst vom Mond eigentlich nichts mehr, es ist nur ein schwarzer Kreis auf deinem Foto. Auf diesem Foto, das die Artemis-Crew gemacht hat, sieht man aber die Mondoberfläche, weil die von der Seite nochmal angeleuchtet wird. Und was leuchtet den Mond von der Seite an? Exactly! So ist es. Das heißt, dieses Foto kannst du nur aus dem Weltraum machen. So wie dieses Foto ist, du könntest es so niemals, auch mit dem krassesten Zoom-Objektiv, könntest du das niemals so von der Erde aus fotografieren. Also das ist schon mal sehr besonders. Und dazu kommt noch, dass man auf diesem Bild Sterne sieht. Das ist allgemein etwas, was auf der Mondmission oft Thema war, dass Leute sich gewundert haben, wieso sieht man keine Sterne bei verschiedenen Aufnahmen. Wir sind noch im Weltall, da müssten doch überall Sterne sein. Das Ding ist aber, Sterne sind sehr dunkel, deswegen sehen wir die auch von der Erde aus, hauptsächlich wenn Nacht ist, tagsüber hast du weniger Chancen. So, und der Mond, zumindest wenn er von der Sonne angeleuchtet wird, ist extrem hell. Weil es ist ja quasi wie, wenn du an einem wolkenfreien Tag raussteppst auf eine freie Wiese oder so, wo keinerlei Schatten ist, und die Sonne knallt 12 Uhr mittags von oben direkt auf deinen Schädel runter. So hell ist es ja normalerweise auf dem Mond, weil es gibt keine Atmosphäre, es gibt keine Wolken, kein Nichts, sondern der wird einfach direkt von der Sonne angeleuchtet. Und deswegen hast du immer die Wahl, wenn du ein Foto vom Mond machst, entweder sieht man Sterne, dann musst du den Mond aber gottlos überbelichten. Oder man sieht halt den Mond, aber dann musst du halt die Kamerasettings so machen, dass die Sterne unsichtbar werden, weil die dann zu dunkel für die Kamera sind. Und diese Sonnenfinsternis, die halt von der Artemis-Crew fotografiert wurde, ist die einzige Möglichkeit, überhaupt gleichzeitig Sterne und die Mondoberfläche in ein Foto reinzubekommen, weil das Licht, was von der Erde halt reflektiert wird und auf den Mond geschienen hat in dem Moment, um halt die Mondoberfläche sichtbar zu machen, ist halt so dunkel, dass es nicht zu sehr von den Sternen abweicht. Und dann kannst du halt diese Kombination aus Dingen haben. Mondoberfläche, Sonnenfinsternis, Sterne und ja, das ist super einzigartig und dass das alles überhaupt nur ging, weil der Start verschoben wurde, macht es halt noch perfekter irgendwie. Das ist wirklich großartig by accident.
Gut, man könnte jetzt auch sagen, vielleicht hätte es noch ein anderes Foto gegeben, wenn sie früher gestartet sind, was wir jetzt nicht machen konnten.
Ja, kann sein natürlich. Das weiß ich nie, was für Fotos die noch geschossen hätten. Aber das ist schon was sehr Besonderes, dieses Bild. Das ist schon wirklich sehr besonders.
Ich feiere deine Begeisterung dafür enorm. Weißt du, und also du bist ja so sehr im Game, dass egal wie wack der Stream ist, du bist am Start. So, ne?
Ja.
Aber es hätte vielleicht noch viel mehr Leute gegeben, die sich auch noch hätten dafür begeistern können, wenn alles andere auch gepasst hätte.
Ja.
Weißt du, so, genau, das ist...
Ja, aber es ist ja auch oft so, man regt sich doller über die Dinge auf, die einem wichtig sind, genau. Ja. Ich glaube, das ist ansonsten, ja, ne, Zabex-Reaktion, der hat sich ja nicht aufgeregt über den schlechten Mondstream, Raketenstart-Stream. Der hat halt den Stream geguckt, fand den langweilig und ist auf TikTok gegangen und dann war es ihm egal. Ich habe mich aufgeregt, weil es mir halt eben nicht egal ist. Das ist dann so der Hintergrund dazu.
Okay, wir haben jetzt noch ein letztes Foto, ich kann das ja mal beschreiben. Es ist durch ein Fenster geschossen, man sieht die Erde und eine Silhouette einer Frau, also es ist wahrscheinlich Christina Koch heißt sie, ne?
Ich glaube ja.
Ich glaube schon. Also ich dachte, kommt die aus Deutschland, falschen. Weil das so ein deutscher Name ist, aber ich glaube, sie hat sich auch selbst vorgestellt als Christina Cook.
Cook.
Ja, aber sie heißt Christina Cook, aber es wird wie Koch geschrieben, aber die sprechen es irgendwie anders aus. Auf jeden Fall sieht man die Silhouette, ihre Haare und wie sie so aus dem Fenster guckt und halt auf die Erde blickt. So, und jetzt bin ich gespannt, was daran das Besondere ist.
Ich finde es geil eigentlich, dass du ihren Namen nochmal angesprochen hast. Ich wusste auch gar nicht, dass man es Cook ausspricht, obwohl es Koch geschrieben wird. Aber umso cooler eigentlich, weil die Connection ist zu einem anderen Cook, und zwar zu einem Tim Cook, der nämlich das Gerät entwickelt hat, mit dem dieses Foto geschossen wurde. Das ist eines der iPhone-Fotos, die die Crew gemacht hat. Und dazu muss man halt wissen, es ist wirklich schwierig, Technik für den Weltraum zu zertifizieren, weil die Möglichkeiten, Technik im Weltraum zu testen, sind begrenzt. Wir fliegen nicht so oft in Weltraum, und selbst wenn wir in Weltraum fliegen, ist halt da, wo wir am meisten hinfliegen, ist halt die ISS, und die ISS ist eigentlich noch ziemlich nah an der Erde und gar nicht so weit weg draußen im Weltraum. Aber das Ding ist, wenn die NASA so eine Mission plant, wir fliegen jetzt zum Mond, dann können die nicht einfach sich überlegen, okay, was sind die geilsten Kameras, die wir jetzt mitnehmen können? So, okay, lass die neueste Sony whatever nehmen, die mit den meisten Megapixeln und der besten Lowlight, gib die denen in die Hand, die sollen ein paar Fotos machen. Weil das Risiko dann zu hoch ist, dass sie diese Kamera dabei haben und irgendetwas mit dieser Kamera schiefläuft. Sei es wegen Strahlung oder zu hohen G-Kräften oder zu starken Rückeln beim Start oder was weiß ich. Ist ja wurscht, was schief geht, aber es sind einfach die Bedingungen im Weltraum so anders als die Bedingungen auf der Erde, dass man nie mit Sicherheit sagen kann, dass die Technik dann wirklich performen wird, wenn sie um den Mond fliegt. Und bevor du kein Bild hast, gehst du lieber auf Nummer sicher. Deswegen waren die Hauptkameras, die für diese Mission dabei hatten, tatsächlich auch 10 Jahre alte Nikon DSLR-Kameras. Sie hatten ein neueres Modell auch noch mit dabei, aber so das Workhorse war halt eine 10 Jahre alte Nikon, weil man die schon in vielen Raumfahrtszenarien testen konnte, die bisher keine Probleme gemacht hat, und man dann gesagt hat, gut, dann lieber die for safety. So, und es war tatsächlich ein mega Drama, zu versuchen, das iPhone dort mit reinzubekommen, weil die Idee war halt irgendwie so, ja, lass zusätzlich zu den großen, komplizierten Kameras noch eine Kamera mitgeben den Astronauten, die für Schnappschüsse easy funktioniert. Ja, wo man auch mal, ohne dass es immer so ein Act ist, einfach mal kurz ein Foto knipsen kann, weil die sind ja eh busy da oben so, haben genügend zu tun. Und da wollte man halt einfach so eine einfache Alltagskamera noch mit reinpacken. Und tatsächlich hat man es dann geschafft, last minute noch eine Zertifizierung fürs iPhone 17 Pro Max zu kriegen und das mit hochzuschicken. Aber teilweise halt auch, weil man sagen konnte, gut, wenn halt das iPhone ausfällt, ist jetzt auch nicht so dramatisch, dann ist halt, das nimmt dann nicht so viel Platz und nicht so viel Gewicht mit, so, dann geht's halt nicht. Ja, aber wir können das jetzt mal ausprobieren.
In der nächsten Apple Keynote, Shot on iPhone.
100%! Ja, die werden das garantiert ausschlachten, da bin ich mir sicher. Aber deswegen wollte ich dieses Bild einfach noch mit reinnehmen, weil ich es irgendwie eine coole Story fand, dass sie so als Alltagscam dann einfach noch mal ein iPhone mitbekommen haben. Auf diesem iPhone ist auch super viel Technik deaktiviert, super viele Apps deinstalliert, also da ist basically einfach nur die Kamera-App drauf. Und natürlich, damit das Ganze auch wirklich der Idee gerecht werden kann, dass es eine einfache Kamera ist, wo man nicht an den Settings rummachen muss, sondern man drückt einfach ab und gut ist, ist die Kamera-App, die sie auf diesem iPhone genutzt haben, tatsächlich auch einfach die Standard-iOS-Kamera-App. Und dieses Bild eben, kannst du quasi drüber sagen, die haben ein iPhone rausgezogen, auf Aufnahme gedrückt, so einmal ausgelöst und that's it. Keine Belichtung angepasst, nichts.
Aber danach sind sie nicht auf TikTok geswiped, ja?
Nee, aber ich finde, man sieht es dem Bild ein bisschen an, weil die Erde ist fast schon ein bisschen ausgewaschen, sie ist sehr hell, es könnte eigentlich besser aussehen, wenn da der Kontrast nochmal auf der Erde ein bisschen höher ist, aber das ist halt iPhone-Kamera-App, ne, es ist nicht so, die Perfektion ist nicht das, was du erreichen willst, sondern die Sicherheit, dass du einfach drauf drückst und es passt schon irgendwie, und das haben sie halt mit diesem und auch einigen anderen Bildern gemacht. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie Apple das ausschlachten wird.
Und du musst dir auch bei dem Bild vorstellen, die Haare von der Christina, die werden einfach vom Erdlicht angestrahlt.
Mhm. Ja.
Das ist ja auch so ein verrücktes Ding. So, man kennt das Mondlicht, aber das Erdlicht, das geht ja genauso.
Ja. Komplett.
Okay. Ja, coole Fotos. Und Ja, eine absolute Sondersendung hier im Crewcast, dass Fotos eingeblendet werden. Leute, gewöhnt euch nicht zu krass dran.
So, stoppe ich jetzt hier mal auch die Aufnahme. So, hoffentlich hat das jetzt alles geklappt. Und hoffentlich war es halbwegs interessant auch für die Leute, die die Bilder jetzt nicht gesehen haben. Aber ich kann euch nur empfehlen, geht auf die NASA-Webseite nasa.gov. Da könnt ihr die Bilder in voller Auflösung runterladen. Ist geil als Desktop-Wallpaper, ist geil als Smartphone-Wallpaper. Ich habe jetzt auch hier auf meinem Handy einmal schön, wie der Mond hinter, die Erde hinter dem Mond verschwindet. Und hier als Homescreen auch einmal schön, guck mal hier, die Erde.
Junge. Und alle Erde Icons ist schön nicht, auf schwarz-weiß.
Ja, damit es nicht zu sehr vom Bild ablenkt. Ja.
Ja, geil. Also ich muss echt sagen, die Bilder, die reißen schon raus. Also kann man denen nicht mehr so böse sein.
Ja, und auch der Stream dann in dem Moment, wo sie da hinter dem Mond lang geflogen sind und so, das war schon auch wieder nochmal ein bisschen besser gemacht, fand ich. Hatte zwar auch ein paar technische Probleme, aber der Workaround für mich war dann einfach nicht den original NASA-Stream zu gucken, sondern quasi eine Reaction auf den original NASA-Stream. Also es haben halt Leute den NASA-Stream gestreamt mit Facecam an und nochmal dazu Sachen gesagt. Also Everyday Astronaut zum Beispiel hat da einen sehr großartigen Job gemacht, dann die langweiligen Lücken zwischendurch dann nochmal mit weiteren spannenden Infos zu füllen und so. Das war dann richtig geil. Das habe ich dann auch live verfolgt und hatte noch so einen mega süßen Moment irgendwie, weil das war, nachdem wir vom Ostern-Trip von meiner Familie wieder zurück nach Leipzig gekommen sind, da war dann irgendwie um 10 Uhr abends, waren dann die Kinder endlich im Bett, weil wir halt auch erst spät wieder in Leipzig angekommen sind. Die haben endlich geschlafen, meine Frau hat sich direkt dazugelegt und ich war halt irgendwie noch wach und aktiv, weil ich halt gerade erst 5 Stunden Auto gefahren bin. Und gleichzeitig im Hinterkopf hatte, dass jetzt gleich die Astronauten hinterm Mond lang fliegen. Da habe ich mir diesen Stream angemacht, den in Ruhe geschaut, fand es mega schön, sowas live mitverfolgen zu können. Und als alles vorbei war, habe ich nochmal einen Blick auf den Balkon gewagt, weil vor dem Stream war der Mond nicht zu sehen am Horizont. Und als dann der Stream quasi nicht vorbei war, der lief ja 24/7, aber als die Astronauten halt hinterm Mond wieder hervorgekommen sind und alles Spannende soweit passiert war, habe ich dann halt gesehen, ach krass, der Mond geht gerade auf. Der lässt sich gerade am Horizont blicken. Und dann habe ich mich nochmal bei uns im Wohnhaus, kann man aufs Dach raufklettern. Da bin ich dann raufgeklettert und habe einfach nochmal eine halbe Stunde die Ruhe genossen, den Mond angeschaut und ja, mir vorgestellt, wie crazy das ist, dass da hinten tatsächlich gerade 4 Leute lang fliegen, was ja normalerweise auch schwierig zu orten ist. Also so, während die zum Mond hinfliegen und wenn die vom Mond zurückfliegen, du kannst zwar in den Himmel schauen, aber du kannst nie genau sagen, wo die gerade sind, ohne das jetzt irgendwie kompliziert auszurechnen, weil der Mond sich ja auch um die Erde dreht. Das heißt, der Hin- und Rückweg ist nicht immer eine gerade Linie von der Erde zum Mond, sondern nur in dem kurzen Moment, wo die hinterm Mond langfliegen, kannst du wirklich sagen, die Raumkapsel ist gerade beim Mond. Schon 2 Stunden später ist der Mond wieder viel weiter links, würde ich jetzt mal sagen. Aber kommt natürlich auf die Perspektive an, die man hat. Aber viel weiter weg von der Raumkapsel wieder. Und dann kannst du dir wieder nur vorstellen, okay, die sind gerade irgendwo im Himmel. Aber kurz nachdem die hinterm Mond hervorgekommen sind, konnte man wirklich in den Himmel blicken und sagen, da sind 4 Menschen. Genau da.
Ja, das ist wirklich verrückt. Das ist ein geiler Moment gewesen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich saß auch schon mal auf dem Dach. Aber nicht mit diesem Background.
Ja.
Ach ja. Ja, also ja. Es ist schon echt was Besonderes. Und ich glaube, das ist auch echt ein guter Punkt, um die Story jetzt zuzumachen, weil schöner wird's nicht als Felix auf dem Dach. Blicken zum Mond und dann am besten wäre es doch gewesen mit ja. So einem heftigen Zoom-Objektiv und du siehst die noch so. Aber ja. Ist, glaube ich, unmöglich, weil die ja im Dunkeln sind. Ne?
Na gut, ein bisschen aufregend ist ja noch, wir nehmen jetzt hier gerade am Freitag auf, das heißt, noch sind die Astronauten nicht zurück auf der Erde gelandet. Drücken wir da mal die Daumen, dass da nichts schief geht. Aber wenn diese Episode online ist, werdet ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass hoffentlich alles gut gelaufen ist und alle vier wieder wohlbehalten auf der Erde zurück sind.
Stark. Drücken wir die Daumen. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem weniger sentimentalen Thema zumindest. Richtiger Break. Also wir schnaufen jetzt alle nochmal durch. Das war schön. Und jetzt kommen wir zu einem Tesla-Thema. Gar nicht. Fuck, bei Yoke denke ich immer erstmal direkt an Tesla. Aber du willst über Yoke und Steer by Wire im EQS sprechen. Gibt es im EQS jetzt einen Yoke oder was ist da ab?
Genau. Exactly. Mercedes hat für den EQS ein optional konfigurierbares Yoke-Lenkrad vorgestellt, das in Kombination mit Steer-by-Wire verbaut sein wird. Ist an sich keine so krasse News, wie es irgendwie bei Tesla war, weil die es ja zunächst für alle Fahrzeuge erzwungen haben. Also du konntest, als das Yoke eingeführt wurde, das Model S nur mit Yoke kaufen, ohne Wenn und Aber. Und das bei Mercedes aber komplett optional. Also entweder willst du halt Yoke und Steer by Wire oder du willst es halt nicht. Aber was ich halt schön finde, ist, dass in diesem Konzept jetzt endlich beide Dinge zusammenkommen. Zum einen das Yoke-Lenkrad und zum anderen Steer by Wire. Das war ja bei Tesla aufgeteilt, irgendwie das Lenkrad kam für Model S und X und Steer by Wire kam dann für den Cybertruck. Aber auch, ne, das Cybertruck-Lenkrad ist auch breiter als hoch, aber es ist schon noch ein rundes Lenkrad irgendwo. Und dieses Yoke im EQS ist jetzt wirklich ein richtiges Yoke-Yoke und das in Kombination mit Steer-by-Wire, Vorderradlenkung, Hinterradlenkung, das ist natürlich cool. Ja? Ich bin selber leider noch nie einen Cybertruck oder ein anderes Steer-by-Wire-System gefahren, aber von allem, was man online so hört und von verschiedenen Reviews, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein sehr geiles Erlebnis ist. Sicherlich nicht für jeden das Richtige, aber für manche vielleicht schon und ich finde es cool, dass diese Option jetzt häufiger angeboten wird oder sich jetzt mal hier ein bisschen im Markt versucht.
Und warum,
regulatorisch geht das jetzt endlich auch.
Warum bist du dann von Steer by Wire so begeistert?
Das Schöne ist ja, dass du wenden kannst oder große Lenkbewegungen machen kannst, ohne das Lenkrad weit bewegen zu müssen. Weil Steer-by-Wire bedeutet, zumindest so wie die allermeisten Hersteller das umsetzen, ja nicht nur, dass das Lenkrad nicht mehr mit den Vorderrädern fest verbunden ist, sondern du halt am Lenkrad drehst und da ist ein Sensor, der liest aus, wie das Lenkrad positioniert ist und dann Stellmotor an den Rädern, um die Räder zu lenken. So, sondern das Besondere ist ja, dass du dynamisch anpassen kannst, wie viel Lenkbewegung im Lenkrad, wie viel Lenkbewegung in den Rädern bedeutet. Das heißt, wenn du langsamer fährst, beim Parken zum Beispiel, kannst du das Lenkrad leicht drehen und die Lenkbewegung ist aber riesig. Und auf der Autobahn kannst du das Lenkrad ziemlich doll drehen, aber die Lenkbewegung ist minimal, was quasi bei höheren Geschwindigkeiten einfach die Stabilität und Kontrollierbarkeit erhöht und bei niedrigeren Geschwindigkeiten die Manövrierbarkeit von dem Fahrzeug einfacher macht.
Ja. Das ist tatsächlich ein riesiger Vorteil. Also jeder kennt es, glaube ich, wenn man mal schnell auf der Autobahn fährt, dann wird es irgendwann so richtig schwammig, ne? Weil jede kleinste Bewegung am Lenkrad dann direkt einen größeren Impact hat. Mercedes sagt auch selbst, agil auf Landstraßen, wendig in der Stadt. Ja, also das ist krass. Aber das stellt sich dann von automatisch ein, weil ich würde es mir jetzt auch kompliziert vorstellen, wenn du das immer alles irgendwie selber einstellen musst. Das macht es dann von alleine. Da musst du dich wahrscheinlich aber schon daran gewöhnen. Ich denke mir, beim Parken hat das jeder schon so intus, dass man so weiß, okay, ich drehe jetzt mein Lenkrad dreimal rum und dann, ne, also so dreimal nicht, aber ne, ich drehe das jetzt so und so und dann wird es ja dann ungewohnt weniger Drehung benötigen, um irgendwie einzuparken, als man es normalerweise hat.
Na, also die meisten Leute sagen, dass man sich relativ schnell dran gewöhnt. Wie gesagt, ich habe es noch nie selber ausprobiert, aber ich denke, dass es mir auch so gehen würde. Dass es so kurz ungewohnt ist und dann kommt man relativ schnell damit klar.
Aber diese Hinterachslenkung, das ist ja auch etwas, was wirklich nur bei Premium-Modellen mit dabei ist, dass die Hinterräder sich auch mitdrehen können. Bei Porsche gibt es das ja zum Beispiel auch. Ist das immer Steer by Wire oder gab es da bisher auch irgendwie noch eine Übersetzung?
Nee, der EQS zumindest hat eine Hinterachslenkung. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch informiert bin, immer verbaut, aber standardmäßig mit einem kleineren Lenkwinkel und den größeren Lenkwinkel kannst du dann optional dazu buchen. Klar. Ja, also das ist so.
Gibt's noch alles.
Und ich meine sogar, dass es nur eine Softwarelimitierung ist, also dass sie dann nicht wirklich eine andere Hinterachslenkung einbauen, sondern es ist einfach nur limitiert, wenn du nicht extra dafür zahlst. Aber keine Ahnung, da bin ich jetzt auch nicht so tief im Thema drin. Ich fand es einfach nur cool, dass Mercedes das jetzt macht, dass sie da reingehen. Ich muss sagen, ich bin selber großer Fan von Yoke-Lenkrädern. Also ich habe mich sehr, sehr an meins gewöhnt. Es gibt natürlich Situationen, in denen es abfuckt. Aber meistens sind es dann eher die Blinker, die beim Tesla Yoke nerven, als tatsächlich die Form von dem Lenkrad. Eher ist es so, dass ich persönlich es zumindest sehr genieße, dass der Blick auf das Tacho-Display komplett frei ist. Und du nicht so durchs Lenkrad auf den Tacho schauen musst, sondern du siehst den Screen einfach komplett frei. Und so ist es dann im EQ S eben auch. Das Nervige beim Tesla ist dann halt im Fall von meinem Model S, dass es halt kein Steer by Wire gibt und dann musst du trotzdem dieses Yoke-Lenkrad kurbeln wie ein Bekloppter, wenn du umparken willst oder umdrehen oder wie auch immer. Ja, und beim EQS wirst du das nicht haben, sondern du hast einen relativ kurzen Radius, in dem das Lenkrad bewegt werden kann, aber trotzdem die volle Manövrierbarkeit des Fahrzeugs. Und wenn ich irgendwann mal vielleicht die Chance bekomme, das zu fahren, freue ich mich schon sehr drauf, weil finde ich schon sehr spannende Technik.
Blinker sind aber, so wie ich das hier auf den Fotos sehe, weiterhin mit so einem Blinkerhebel realisiert. Also das haben die dann schon.
Da sind Mercedes typisch einige Hebel noch am Start. vielleicht ein paar zu viel, aber man könnte vielleicht sagen, besser zu viel als zu wenig. Je nachdem, wie man das sieht.
Voll. Ja, es gibt auch einige Buttons auf diesem Yoke, wenn ich das richtig sehe.
Ja, aber es hat trotzdem auch ein geiles Design. Also ich finde, es sieht sehr schick aus, das Mercedes Yoke. Ist schon sehr, sehr abgespaced. Aber gut, kommen wir zum nächsten Thema. MacBook Neo. Tja, sehr erfolgreich dieses Ding. Vielleicht zu erfolgreich oder zumindest sehr viel erfolgreicher als Apple selbst sogar gedacht hätte, denn es gab jetzt einen neuen Bericht von Bloomberg, laut dem Apple wohl deutlich früher als geplant die A18 Pro Chips fürs MacBook Neo ausgehen werden, weil sie einfach so viele von diesen Laptops verkaufen. Also wir haben aktuell schon die Situation, dass die Lieferzeit vom MacBook Neo ziemlich in die Höhe geschossen ist. Aber das sagt ja in erster Linie nur, dass jetzt die Produktion der Laptops dem nicht hinterherkommt. Aber rein theoretisch kannst du ja immer neue Laptops produzieren. Was jetzt an dem Bericht aber das Spannende ist, ist, dass halt irgendwann die A18 Pro Chips ausgehen werden. Und du dann eben keine neuen MacBook Neos mehr herstellen kannst, um die Nachfrage zu sättigen. Und das bringt Apple in eine verrückte Position, weil sie sich jetzt echt überlegen müssen, wie fahren wir mit diesem Produkt fort? Kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, gut, das MacBook Neo ist jetzt ausverkauft, das gibt's jetzt ein paar Monate nicht mehr, bis wir dann den Nachfolger des MacBook Neo mit A19 Pro Prozessor rausknallen? Oder versucht man irgendwie die Nachfrage zu bremsen, indem man mit den Konfigurationen irgendwelche Faxen macht, dass man sagt, irgendwie 256 GB Variante gibt's nicht mehr, nur noch 512, die ein bisschen teurer ist, damit einfach nicht mehr so viele Leute das Ding kaufen und die Chips bis zum Ende reichen, oder was macht man da jetzt?
Aber noch welche nachzuproduzieren ist keine Option, höre ich daraus.
Das ist keine Option, weil der A18 Pro wurde nur in der Zeit produziert, in der Apple auch das iPhone 16 Pro produziert hat, was ja das einzige Gerät meines Wissens nach ist, was diesen Chip bekommen hat. Ja, und da haben sie da halt von TSMC den Chip produzieren lassen fürs iPhone. Und bei dieser Produktion der iPhone-Chips hat man halt die Chips gesammelt, die irgendwelche Produktionsdefekte aufgewiesen haben, wo man dann gesagt hat, gut, hier deaktivieren wir einen Kern, dann haben wir einen gebinden A18 Pro, der ist dann nicht gut genug fürs iPhone, aber den heben wir uns mal für später auf. Und dieses später war dann jetzt halt das MacBook Neo. Da hat man diese Überbleibsel, diese Restkomponenten aus der iPhone-Produktion dann jetzt reingebaut. Aber die sind halt nur in bestimmter Quantität bei der iPhone-Produktion abgefallen. Und die iPhone-Chip-Produktion wurde mittlerweile ja auf den A19 Pro umgestellt. Und man könnte jetzt auch nicht zu TSMC oder so hingehen und sagen, ey, yo, könnt ihr bitte noch mal ein paar A18 Pro in den Backofen schmeißen? Wir brauchen noch mal ein paar, weil die halt komplett ausgebucht sind. Also TSMC arbeitet komplett am Limit. Da sind keine freien Kapazitäten oder irgendwas, wo man jetzt sich im Nachhinein noch mal überlegen könnte, ah ja, wir brauchen von dem Chip, den wir letztes Jahr gemacht haben, irgendwie noch mal ein paar. Und selbst wenn du das machen würdest, würdest du diese neuen Chips ja wieder mit vollen Kern produzieren und hättest dann nur einen Teil der Chips, die kaputt sind, wo man einen Kern deaktivieren muss, sondern gleichzeitig auch noch ganz viele Chips, die gut werden, wo man keinen Kern deaktivieren müsste. Und dann musst du irgendwie dann doch einen Kern deaktivieren, damit die nicht aus der Reihe tanzen, wenn man die ins MacBook Neo reinsteckt. Das wäre auch irgendwo Quatsch. Also ja, nachproduzieren ist nicht so leicht, tatsächlich, vom A18 Pro zumindest.
Das bedeutet halt, also das war so ein Fakt, der mir gar nicht so bewusst war, um ehrlich zu sein, dass die dann irgendwann einfach die Produktion von gewissen, aber ich meine, irgendwie ist es ja auch klar, aber dass sie dann irgendwann sagen, so ja, wir produzieren das jetzt nicht mehr, weil man kann ja auch immer noch ältere iPhones neu kaufen, aber diese werden dann immer nur, also entweder sind es Lagerbestände oder werden aus Lagerbeständen noch gebaut.
Wie aus Lager? Achso, du meinst.
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein älteres, ich weiß gerade nicht, was kann man noch kaufen, ein iPhone 16 Pro? Mhm. Wenn ich das jetzt kaufe.
Nein, kannst du nicht. Die Pro-Geräte kannst du immer nur.
Nur das iPhone 16 kaufen. Kann man kaufen, ne? Wenn ich das jetzt
genau,
kaufe,
also es sind,
ja. Ist das ein Gerät, was vor Jahren produziert wurde und seitdem einfach nur da liegt? Also was heißt vor Jahren, vor einem Jahr? Oder werden die noch produziert mit Bauteilen, die gelagert werden?
Ich kannst du nicht 100% sagen, aber mein Verständnis von der Situation ist, dass die dann nicht mehr produziert werden. Dass man quasi, bevor man in die nächste iPhone-Generation reingeht, sagt so, wir produzieren jetzt noch so und so viele Modelle, die packen wir alle in eine Lagerhalle, dann können wir die noch abverkaufen bei uns im Store, aber der Fokus liegt dann auf den neuen Modellen.
Ja. Okay, dann ist es aber ja jetzt eigentlich das, was bei dem MacBook Neo jetzt eintritt, ist ja dann bei jedem Apple-Produkt so. Du musst dann quasi der Produktlebenszyklus beginnt und du musst irgendwie einschätzen, so und so viele Geräte wollen wir davon produzieren und dann produziert man die und irgendwann produziert man sie halt nicht mehr.
Na, der Unterschied beim MacBook Neo ist, dass das MacBook Neo ja schon noch produziert wird, aber die Bauteile in Form vom Chip für das MacBook Neo werden nicht mehr produziert. Also wenn du jetzt das neue iPhone 17 Pro launchst und du findest raus, aha, das geht irgendwie besser als wir dachten, mehr Leute kaufen das als wir dachten, dann schraubst du die Produktion noch ein bisschen hoch und dann machst du noch ein paar mehr Chips und noch ein paar mehr iPhones und dann wirst du dieser Nachfrage irgendwo gerecht. Und auch das MacBook Neo könntest du jetzt natürlich theoretisch in höherer Kapazität produzieren, indem du sagst, wir bauen jetzt mehr Gehäuse, mehr Displaypanels, mehr Tastaturen, mehr Trackpads, mehr Lautsprecher, mehr Webcams, all diese Sachen und bauen daraus neue MacBook Neos. Aber das Problem ist halt, dass der Chip ausgeht, weil der Chip ja nicht für das MacBook Neo produziert wird, sondern für das iPhone 16 Pro produziert wurde und jetzt quasi nur noch die Restehalde dafür da ist und Apple sich wohl verkalkuliert hat, weil sie dachten, okay, ja, günstiges MacBook Neo, das wird bestimmt gut gehen. Aber ich glaube, selbst die hatten nicht auf dem Schirm, wie perfekt der Launch von diesem MacBook Neo A in überteuerte RAM-Krise reinsliden wird, dass halt irgendwie alle anderen Rechner viel, viel teurer sein werden. Und gleichzeitig auch diese Abneigung, die sich bei vielen halt gegen Microsoft und Copilot und die ganzen AI-Geschichten etabliert hat, dass das auch nochmal so ein Faktor sein wird, dass halt richtig viele Leute einen Fluchtweg suchen, so gemein das jetzt klingt. Das Thema müssen wir nicht wieder aufmachen. Ihr dürft gerne glücklich mit Windows sein, wenn ihr glücklich mit Windows seid. Aber Fakt ist nun mal, viele Leute suchen nach einer Option, um zu wechseln. Und da kam dieses MacBook Neo gerade richtig. Und all diese Dinge haben halt gemeinsam dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach dem Gerät nochmal deutlich höher war, als selbst Apple erwartet hätte.
Ja, aber trotzdem wird es ja diese Situation häufig bei Apple geben, weil es gibt ja sehr viele Geräte, wo die Prozessoren nicht für produziert werden. Also überleg mal irgendwelche HomePods oder keine Ahnung, irgendwelche iPad-Modelle ja auch teilweise, die dann ältere A-Prozessoren noch drin hatten. Also diese Situation hat es ja schon häufiger gegeben. Also ich denke, das ist jetzt nicht neu, aber es ist halt, es läuft halt so gut an, wie damit nicht gerechnet wurde. Also ich denke, also wahrscheinlich ja, wird es dann irgendwann ausverkauft sein, oder?
Also ich glaube, normaler. Ja, das werden wir dann sehen. Wir haben jetzt natürlich nur den Bloomberg-Report, nur Apple selbst weiß, wie viele A18 Pro noch auf Halde sind. Aber was ich erstmal noch kurz sagen wollte zu der Sache, ja, es gibt viele Apple-Produkte, die ältere A-Chips verbaut haben, aber das sind selten die Hot-Seller. Ich glaube, was noch von der Quantität mit am meisten ist, ist halt irgendwie sowas wie das Budget-iPad mit A16-Prozessor oder so, weil es dann im Bildungsbereich oder auch als Firmentablet und so noch viel verkauft wird. Aber das sind alles Geräte, wo du die Nachfrage grob abschätzen kannst. Und wenn denen jetzt zum Beispiel die A16-Chips fürs Basis-iPad ausgehen würden, dann macht man halt auf spontane Pressemitteilung, oh, neues Basis-iPad jetzt mit A17-Chip. Geht man auf einen Chip neuer und gut ist. Das ist dann so eine typische Pressemitteilung, wo kein Hahn nachkräht. So, aber dann ist man da wieder lieferfähig. Bei MacBook Neo ist die Situation jetzt aber ein bisschen mehr spicy, weil die Nachfrage halt so hoch ist, Apple mit diesem Produkt sehr im Rampenlicht steht und was auch immer sie machen, halt wirklich durch die News gehen wird. Weil wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, oh shit, uns geht der A18 Pro aus, egal, wir switchen auf den A19 Pro, hätte das ja zum Beispiel auch die Folge, dass das MacBook Neo nicht mehr 8, sondern 12 GB RAM hat. Und die 8 GB RAM ist ja für viele, sage ich mal, noch so mit der größte Kritikpunkt an dem Gerät, dass man sagt, ja, es geht schon, aber mehr wäre schon besser. Und wenn die jetzt so dieses Produkt auf den Markt geworfen haben mit 8 GB RAM und alle kaufen das und alle finden das richtig gut und dann kommst du 3 Monate später mit MacBook Neo, jetzt übrigens auch mit A19 Pro Prozessor verfügbar und 12 GB RAM, da fühlen sich halt alle, die direkt nach Start ein MacBook Neo gekauft haben, maximum verarscht. Die denken sich, was soll denn das jetzt?
Ja gut, dann musst du es ein bisschen teurer machen. Dass dann die Leute, die halt das bisher gekauft haben, zumindest denken, dafür habe ich es auch günstiger bekommen.
Ja, also das könnte man machen. Oder generell könnte man sagen, dass man das Line-Up nach oben verschiebt. Ich glaube, was Apple nicht machen würde, ist den Preis einfach generell anheben. Dass man sagt, ja, das MacBook Neo wird jetzt einfach teurer, dann kaufen es weniger Leute und dann reicht es auch bis zum Ende, sage ich mal. Und wir kommen mit den A18 Pros, die wir haben, noch klar, bis wir dann das A19 Pro MacBook Neo wirklich launchen wollen. Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn, dann spielen sie halt mit den Konfigurationen. Dass 256 Gigabyte rausfliegen halt oder man macht eine neue, ja.
Eine Konfiguration einfach ausverkauft. So wie beim Mac Studio. Dann ist halt einfach eine Konfiguration ausverkauft, ja.
Ja, dann ist die günstige ausverkauft und die teure gibt's noch und dadurch sinkt dann die Nachfrage und dann stretcht man, bis der A19 Pro Release vom MacBook Neo ist. Aber vielleicht macht man ja auch eine Kombi daraus. Ne? Vielleicht kommt das A19 Pro MacBook Neo jetzt doch früher als geplant, um von der Seite quasi dem Chipmangel entgegenzuwirken. Und auf der anderen Seite lässt man das günstige Modell jetzt auf ausverkauft irgendwie die nächsten Monate und trifft sich dann dadurch irgendwie in der Mitte.
Ja. JM 2019 hat dazu auch einen interessanten Kommentar geschrieben, also zu diesem mit den Konfigurationen. Weil wir haben ja im letzten Crewcast gesagt, dass der Mac Studio in der 512 GB RAM-Variante nicht mehr verkauft wird und auf einmal einfach ausverkauft ist. Und was JM noch aufgefallen ist, dass es nicht nur beim Mac Studio mit 512 GB so der Fall ist, sondern auch die Version mit 256 GB RAM bereits 4 bis 5 Monate Lieferzeit hat, was halt sehr lang bei Apple ist, also quasi kurz vor ausverkauft. Kann man das schon fast betiteln. Also es scheint schon bei Apple so diesen Fall zu geben, dass dann einfach irgendwelche Konfigurationen nicht mehr erhältlich sind. Also vielleicht nicht unwahrscheinlich fürs Neo.
Ja, aber halt auch ein wirklich neues Phänomen. Also in dem Ausmaß haben wir das lange nicht mehr gesehen bei Apple. Und beim MacBook Neo ist es halt, dass das Produkt stärker eingeschlagen ist als gedacht. Und beim Mac Studio eigentlich dasselbe, weil der AI-Boom und die Nachfrage nach einem Computer, wo man lokal krasse Modelle laufen lassen kann, halt auch doch plötzlich viel höher war, als Apple dachte. Also da erschlägt sie bei beiden Geräten gleichermaßen.
Ja. Techning hat dazu auch noch einen spannenden Kommentar geschrieben, weil wir meinten, dass es schon irgendwie ein krasses Setup ist, was teuer ist, wenn man sich hier zwei Mac Studios hinstellt und dann dafür 40.000 Euro irgendwie zahlen muss. Und Techning hat jetzt geschrieben, 40.000 Euro sind im professionellen Kontext beim Thema KI-Investitionen wirklich nichts. Wirklich nichts. Ich arbeite als Doktorand im medizinischen Bereich und forsche zu KI-Lösungen in der praktischen Anwendung. Aktuell haben wir unter anderem eine Nvidia HGX mit 8x H2000 GPUs, jeweils 80 GB VRAM. Kostenpunkt ca. 400.000 Euro. Gerade im medizinischen Bereich sind Cloud-Lösungen aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich nicht nutzbar. Der Mac Studio ist für Inferenz mit seinem 512 GB RAM eigentlich unschlagbar, aber man kann damit leider nicht wirklich feintunen oder neue Modelle trainieren. Dafür fehlt einfach die Leistung.
Ja.
Einfach mal 400.000 Euro in KI investiert bei dem guten Technik.
Und dann sind die GPUs 3 Jahre später komplett outdated und man braucht eigentlich andere. Aber ja, so ist es.
Also so normalerweise hast du ja doch bei so teuren Firmenanschaffungen auch eine Abschreibung von 8 Jahren oder so. Nagelt mich nicht drauf fest, aber das funktioniert im KI-Bereich wahrscheinlich nicht.
Ja. Ja gut. Irgendwas wollte ich gerade auch nochmal sagen, aber es ist mir wieder entfallen.
Ja, dann lass doch einfach weitermachen mit den Kommentaren.
Ja, let's go.
Okay. Ja. Steve hat geschrieben zum Thema PV und das hat hier eine richtige Welle losgetreten. PV ist halt was für Rich Kids. E-Mobilität auch. Vergessen viele. Das fand ich ein crazy Statement. Und die Leute, glaube ich, auch, weil da gab es sehr viele Antworten drauf. Zum Beispiel hat Sweet Rocks geschrieben, ein Auto, besonders ein Neuwagen, ist generell teuer. Zweitens, PV ist alles, aber nicht teuer. Und dann hat Steve hier geantwortet, ah ja, für PV brauchst du erstmal Eigentum. Ein Haus ist nicht teuer, erzähl uns mehr. Und dann ging es noch so weiter und so fort. Backstein hat geschrieben, gibt heutzutage schon sehr preiswerte Lösungen und an Mietwohnungen ist ein Balkonkraftwerk ja auch ein No-Brainer, aber ist natürlich immer eine Abwägung im persönlichen Leben. Dann antwortet wieder, ja, jo, mit einem Balkonkraftwerk lädst du auch kein E-Auto.
Ja.
Also, ich fand dieses Thema nochmal krass und mich würde auch interessieren, wie du das siehst. Laurent hat ja auch nochmal geschrieben, E-Mobilität kann sehr bezahlbar sein. Man muss ja nicht neu kaufen und der Unterhalt ist meist erheblich günstiger. Stichwort Total Cost of Ownership. Und dann, ja, was kauft denn der Student, der ein E-Auto für 5.000 Euro sucht? Na, also, es ist schon so, es geht hier die ganze Zeit hin und her und ich finde, es ist eine krasse Frage auch der Perspektive. Wenn du jetzt sagst, du bist ein Student und hast 5.000 Euro für ein Auto, wirst du wahrscheinlich nicht bei einem Elektroauto landen. Das muss man schon einfach so sagen.
Also ich glaube, in den Kommentaren wurde die Renault Zoe da als Möglichkeit aufgezählt, ein Elektroauto in dem Preisbereich zu bekommen. Und es stimmt, aber da muss man natürlich dann auch wieder bedenken, dass du mit einer Renault Zoe jetzt nicht so ultra langstreckentauglich unterwegs bist. Also es geht schon, aber ne, wenn du wirklich häufiger längere Strecken fahren willst, dann wäre da der Workflow eher die Zoe holen für die kürzeren Strecken und längere Strecken mit der Bahn fahren.
Ja. Aber ich finde, wenn ich jetzt an Rich Kids denke, ist das auch nochmal eine andere Geschichte. Also ich glaube, so Leute, die wirklich richtig reich sind, die juckt es doch nicht, ob da noch ein paar PV-Module auf dem Dach sind. So, das ist dann so. Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, wenn du so richtig reich bist, dann ist das, glaube ich, auch schon wieder nichts. Das ist so ein Mittelschicht-Ding, würde ich es eher nennen. So, Weißt du, was ich meine? So, wenn du wirklich so eine Villa hast, so eine richtig dicke Stadtvilla oder sonst was, dann könnte ich mir schon wieder vorstellen, bist du eher so, ach nee, die PV-Module sehen auch nicht schön aus, so juckt nicht oder keine Ahnung, so, ne? Dass es dir dann schon wieder egal ist, potenziell.
Ja, also da ich habe viele Gedanken zu dem Thema. Erstmal kurz zu den Villen, die vielleicht dann auf PV verzichten. Da muss man ja auch sehen, dass es da eventuell dann die Option gibt, dass sie sich einfach einen Ökostromtarif holen und halt nicht ihre eigenen PV-Module nutzen. Denn es gibt natürlich auch PV-Module, die nicht im privaten Bereich betrieben werden, sondern halt Teil unserer ganz normalen Stromgewinnung sind und dann auch genutzt werden können, um ein E-Auto aufzuladen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was man da aufmachen kann. So, in welche Energien der Staat investieren sollte. Ich denke, da zählt die Rich Kid-Ausrede nicht. Da müssen wir voll auf Erneuerbare gehen. Aber wie gesagt, anderes Thema müssen wir jetzt hier gerade nicht aufmachen. Aber erstmal prinzipiell zu der Wahrnehmung, wer ist ein Rich Kid und wer nicht. Bin ich jetzt vielleicht nicht der Allerqualifizierteste, um dazu ein Statement abzugeben, aber das fällt mir trotzdem auch immer wieder auf. Ich bin aufgewachsen, ganz normal, oder was heißt ganz normal? Das ist eben genau der Knackpunkt. Was ganz normal ist, ist für jeden halt irgendwo anders. Ich bin aufgewachsen in einem Reihenhaus in Böblingen, mein Vater Ingenieur, meine Mutter Lehrerin, so, wir hatten irgendwie immer ein Ford als Familienauto und haben da unser ganzes, sage ich schon wieder ganz normal, aber so unser Stadtrandleben gelebt. Und ich bin da natürlich irgendwo aufgewachsen, auch mit Freunden, denen es ähnlich ging, die auch irgendwo alle in einem Haus oder so gewohnt haben. Jetzt nicht in den fetten Villen, aber das ist halt so Vorstadt, ne? Man kennt es, aber für viele ist es halt auch nicht die Lebensrealität. Es gibt auch Leute, die sind in deutlich schwierigeren Verhältnissen aufgewachsen, die sind in irgendwelchen Sozialbauten aufgewachsen oder sonst was. Und wenn jetzt jemand den mit so einem Statement um die Ecke kommt, wie ja, hier, du musst auch mal Total Cost of Ownership bedenken. Ja, Total Cost of Ownership bei einem Elektroauto ist ein großes Thema, aber Total Cost of Ownership ist für dich auch nur dann relevant, wenn du überhaupt erstmal die Kosten vorstrecken kannst, um das Auto anzuschaffen, um dann im Nachhinein von dem niedrigeren Unterhalt überhaupt profitieren zu können. Also das bringt dir nichts, wenn du jemandem sagst, ja, du kannst ein gebrauchtes Model 3 für 13.000 kaufen, dann günstig fahren mit dem günstigen Strom und wenn du es dann irgendwie in 3 Jahren wiederverkaufst, kriegst du vielleicht nochmal 9.000 Euro davon zurück, weil Wertverfall ist schon da, aber halt dann in dem Bereich nicht mehr so krass. Und wenn du das alles zusammenrechnest, ist es günstiger, als hättest du einen Verbrenner gekauft. Eh nett, aber du brauchst erstmal 13.000 Euro, um dieses gebrauchte Model 3 zu kaufen. Und das mag für den einen vielleicht günstig wirken und es gibt eine realistische Perspektive, aus der man das als günstig bezeichnen kann, wenn man es vergleicht mit teuren Neuwagen oder was auch immer. Aber es gibt auch viele Leute, für die 13.000 Euro alles andere als günstig sind. Und deswegen, ja, muss man solche Statements so, ja, dieses oder jenes ist nur für Rich Kids, das muss man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Weil für den einen mag das stimmen, für den anderen nicht. Und ich sehe das schon so, dass Elektromobilität und auch Solarenergie, dass nicht jeder das in seinem privaten Szenario umsetzen kann. Nicht jeder kann sich das E-Auto leisten und nicht jeder hat die Möglichkeit, selbst einen Balkonkraftwerk. Da kann man ja auch sagen, gut, das rechnet sich nach 5 Jahren, aber auch da musst du erstmal das Geld aufbringen, um dir dieses Balkonkraftwerk zu kaufen. Und für manche mag das einfach sein, für andere wiederum nicht. Ja, muss man immer irgendwie differenziert betrachten. Und deswegen finde ich persönlich es auch super wichtig, dass bei solchen Fragen nicht nur die Eigenverantwortung von Personen zählt, sondern dass der Staat da zu einem gewissen Grad auch die Verantwortung mit übernimmt und mit Förderprogrammen und allen möglichen anderen Angeboten mit dafür sorgt, dass auch sozial schwächer aufgestellte Leute die Möglichkeit haben, von erneuerbaren Energien und neuer Mobilitätstechnik zu profitieren. In Form von irgendwelchen Carsharing-Programmen oder kein. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann.
Ja. Also es ist wirklich, es kommt auch echt krass drauf an, wo du wohnst. Also ich würde jetzt sagen, hier, wo ich lebe, sind die Immobilien schon noch deutlich erschwinglicher. Und hier haben schon sehr viele Leute die Möglichkeit, irgendwie PV zu machen im Verhältnis. Währenddessen ist dann jetzt im urbaneren Bereich natürlich deutlich schwieriger ist. Aber ich wohne jetzt hier zum Beispiel wirklich komplett am Arsch der Welt. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass PV was für Rich Kids ist. Aber ja, es hängt halt sehr davon ab, wo du wohnst. Ne, weil es gibt durchaus Gegenden in Deutschland, wo du schon eine Mille hinlegen musst, um überhaupt ein Haus zu besitzen, das ein Dach hat. Ne? Mhm. Also so, also ja, es hängt wirklich sehr davon ab. Aber ja. Ich finde, das Problem dabei ist, dass dieses Statement irgendwie, deswegen finde ich es problematisch, dass dieses Statement irgendwie so unterschwellig dann halt auch mit sich bringt, dass man irgendwie so der PV unterstellt, sich nicht zu lohnen. Wenn du so sagst, PV ist nur was für Rich Kids oder Elektroautos sind nur was für Rich Kids, dann klingt das unterschwellig auch so, ja, das ist nur eine Spielerei.
Und ja, das finde ich, man muss sich daran problematisch. Man muss sich leisten können, für Umweltschutz und Unabhängigkeit Geld zu verschwenden. Man muss sich das leisten können, da ein bisschen Geld zu verlieren, um im Umkehrschluss das tolle grüne Gewissen und die Energieunabhängigkeit zu haben. So, das ist so, was man da vielleicht raushören kann. Ob das jetzt so gemeint war, ne, wissen wir jetzt nicht, aber kann man definitiv so raushören. Und also, da gehe ich bei dir.
Es gibt auch genügend Leute, die Autos fahren, die, also normalerweise, wo du sagen würdest, so, yo, das ist eigentlich, das Auto passt gar nicht zu den Einkommensverhältnissen, die dann irgendwie geleast werden oder so. So, also es gibt da von bis die Situation. Und da würde ich schon sagen, dass ein Elektroauto unterm Strich schon eine sinnvolle Geschichte ist. Also gerade in der jetzigen Zeit, wo die Spritpreise so teuer sind, merkt man ja schon, was so die Vorteile daran sind und dass es nicht nur eine Spielerei ist. So, das ist einfach nur das, was ich sagen wollte.
Ja, komplett. Und ja, ich finde, so wenn überhaupt, ist diese Situation nochmal ein gutes Zeichen dafür, dass wir erneuerbare Energien gesamtgesellschaftlich denken müssen und es auch wirklich wichtig ist für den Staat, an der Front in den Ausbau zu investieren und auch Förderprogramme an den Start zu bringen, die mehr Leuten die Möglichkeiten geben, dort auch reinzugehen, weil es halt einfach auch die Bürger unabhängiger macht. Das ist einfach so.
Ja. Ich fand gerade noch dein Statement krass, wo du sagtest, dass man sich ein Model 3 für 13.000 Euro kaufen kann. Das musste ich jetzt gerade mal nachschauen. Das sind dann aber wirklich nur die aller runtergerocktesten Model 3 mit fast 300.000 Kilometern und so. Also ja, gibt es schon bei mobile.de so ein 13.000 Euro Model 3. Aber ich glaube, realistischer ist dann eher so Richtung 20.000 Euro. Also außer du willst da jetzt wirklich, ne, hunderttausende Kilometer drauf haben, Pre-Facelift und so weiter.
Ja, aber das ist ja auch trotzdem nochmal so ein Faktor, ne? Das ist jetzt der Punkt, an dem wir jetzt sind. Aber das wird ja langfristig, wird es ja auch immer, immer mehr günstige, gebrauchte E-Autos geben.
Und man muss sagen, da das Model 3 ist ja auch irgendwo schon ein teureres Auto gewesen.
Ja, aber es ist günstiger. Der Grund, warum ich jetzt das Model 3 angesprochen habe, ist eben auch der Vergleich zu solchen Fahrzeugen wie Renault Zoe, was in den Kommentaren genannt wurde, für den Studenten, der 5.000 Euro für ein Auto ausgeben will. Muss man natürlich als Student auch erstmal 5.000 Euro haben, aber ne, wurde wie gesagt so in die Kommentare geschrieben. Und es ist halt Renault Zoe, cooles Elektroauto, aber jetzt halt nicht unbedingt ultra langstreckentauglich. Geht schon, aber ist jetzt nicht, ne? Das Model 3 ist in meinen Augen wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit, ein langstreckenfähiges Elektroauto zu bekommen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Vielleicht gibt es da andere Modelle, die da irgendwie stabiler am Start sind.
Also ich könnte mir vorstellen, dass andere Autos, die ähnlich alt sind, krasser im Preis gefallen sind als ein Model 3. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, aber haben die auch dann ähnliche Reichweite? Oder über welche Autos redet man dann?
Ich kann ja mal gucken, also ja, also.
Weil so, ne, die Autos müssen ja dann auch existiert haben zu der Zeit, in der das Model 3 auf den Markt kam. Also die müssen ja dann auch schon auf dem Markt gewesen sein. Also zu der Zeit war das Model 3 auch
schon dem Markt sehr voraus, ne? Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Ja, vor allem, was dann auch solche Sachen wie Ladegeschwindigkeit und sowas angeht. Klar, wenn du jetzt einen uralten Akku in so einem Model 3 drin hast, das irgendwie schon 200.000, 300.000 Kilometer runtergerockt hat, dann lädt der auch nicht mehr mit derselben Geschwindigkeit, wie als der neu war. Aber trotzdem dann auch in Kombination mit dem Supercharger-Netz und so weiter. So, du man kann das rocken, das geht schon. Ja, das ist schon trotzdem noch ein Workflow, den man sich zumuten kann beim Langstreckenreisen.
Ja. Absolut. Okay. Machen wir mal weiter.
Yes.
Also, dann haben wir, den haben wir schon, Sergio Hannover hat noch geschrieben, früher haben den YouTubern auch die Werbeeinnahmen durch YouTube gereicht. Die Argumentation, dass Zuschauer nicht zahlen, hinkt, weil Zuschauer mit ihren Daten bezahlen. Außerdem ist der Content ohne Zuschauer irrelevant, bin auch YouTube Premium User. Im Generellen hat die Werbung in den Videos seit 2 Jahren stark Überhand genommen. Große YouTuber wie ihr konnten auch so ihren Lifestyle finanzieren, sollt ihr auch. Man hat den Eindruck, dass alle YouTuber gierig geworden sind. Da möchte ich gerne was zu sagen, weil man da auch nicht, das wirkt immer schnell so wie so eine krasse Rechtfertigung und alles, ne? Aber man darf nicht vergessen, dass sich YouTube halt echt heftig verändert hat. Am Anfang, also ich rede jetzt vielleicht vor 10 Jahren oder so, das waren ja so unsere YouTube-Anfänge. Also ich mache es seit 2013, ist jetzt schon ein bisschen länger als 10 Jahre her, Felix glaube ich noch 2 Jahre länger oder so. Auf jeden Fall, am Anfang kann man das auch absolut so sagen. Früher haben YouTuber durch Werbeeinnahmen Geld verdient oder hat denen das ausgereicht. Ne, zu diesen Zeiten wir wahrscheinlich noch nicht. Da waren wir noch so, und dann so war das bei uns auch so hobbymäßig, ne, so, dass wir da YouTube gemacht haben. Felix war, glaube ich, so mit einer der ersten Technik-YouTuber, die dann das hauptberuflich gemacht haben irgendwann. Und zu diesen Zeiten kann man vielleicht schon sagen, dass dann die Werbeeinnahmen da einen sehr großen Anteil ausgemacht haben. Und wenn man sich auch früher so Kanäle anguckt, die damals sehr bekannt waren, haben da wahrscheinlich schon viele auch von den Werbeeinnahmen gelebt. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass sich die Plattform extrem gewandelt hat von wir machen einfach mal so ein paar Vlogs oder so, die so ein bisschen easy peasy sind, zu du musst quasi schon, also entweder du bist so ein Entertainer, der halt einfach richtig krass witzig ist und es sich erlauben kann, dass halt der Content jetzt keine krasse Editing-Qualität haben muss, keine krasse Videoqualität haben muss, ne, dass du einfach so ein Entertainer halt bist, der den die Leute gucken, weil es halt Person XY ist. Oder du musst halt mit anderen Kanälen halt richtig krass in Konkurrenz stehen und dadurch wird ja auch das immer weiter ans Limit gepusht, was du selber halt irgendwo auch an Qualität liefern musst. So, ne? Also wir haben ja auch nicht angefangen mit, keine Ahnung, 3 Mitarbeitern, die irgendwie After Effects Animationen machen oder so. Das hat sich halt mit der Zeit ergeben. Natürlich war das auch eine Entscheidung, die man freiwillig trifft, dass man sagt, man macht seine Qualität immer krasser. Aber es ist natürlich auch etwas, was dadurch provoziert wird, dass natürlich auf so einer Plattform immer mehr los ist, immer mehr Leute darauf halt Content machen und dadurch halt die Konkurrenz immer weiter steigt, was dazu führt, dass du deinen Content halt durch irgendwas herausstechen lassen musst. Und das kann unter anderem halt eine höhere Videoqualität sein, größeres Team, krasser recherchierte Themen, und all sowas kostet Geld beziehungsweise Zeit und dadurch funktioniert dieses Modell halt sehr häufig nicht mehr, dass du einfach nur sagst, so ja, durch Werbeeinnahmen kann ich alles finanzieren und mit Werbeeinnahmen ist jetzt hier gemeint die YouTube-Werbung, die quasi läuft. Das andere sind ja auch Werbeeinnahmen, wenn wir jetzt eine Integration machen, ne, es ist ja auch Werbeeinnahmen, aber was hier gemeint ist, ist, dass man halt quasi nur mit der Werbung, die YouTube selber auf dem Kanal macht, über die Runden kommt. So. Und das funktioniert, glaube ich, für sehr wenig Kanäle noch und das ist keine Gier, würde ich sagen, sondern einfach ein sich abgewandeltes Umfeld. Ja.
Ja, nee, kann ich alles unterschreiben, was Julian gesagt hat. Also auch wenn ich daran zurückdenke, so, ne, es gibt viele Dinge, die da gleichzeitig eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt mal so vergleiche, wie war mein Lifestyle und mein Leben aufgebaut, als ich frisch nach Leipzig gezogen bin und gesagt habe, ich mache mich jetzt mit YouTube selbstständig. Da hatte ich damals in Leipzig eine Wohnung, die hat 400 Euro im Monat Miete gekostet. Das war eine 70 Quadratmeter Wohnung. Ich war Erstbezug nach Renovierung. Also das war wirklich quasi wie eine brandneue Wohnung für 400 Euro im Monat. Unheard of today. Du kannst zu so einem Preis so eine Wohnung in Leipzig überhaupt nicht mehr mieten heutzutage. Es geht gar nicht mehr. Aber das war mein Wohnraum und es war gleichzeitig mein Arbeitsraum. Ich hatte ein Setup in meinem Schlafzimmer stehen, ich hatte ein Setup in meinem Wohnzimmer stehen. Ich war frisch mit meiner Freundin zusammen, so, aber an sich keine großen Verpflichtungen, keine Kinder, kein nichts, sondern ich habe da halt so gelebt, habe irgendwie mich großartig von Nudeln und Tomatensauce ernährt und irgendwie, ja, wollte ja gar nicht so viel vom Leben. Mein Leben bestand daraus, irgendwie mit meiner Freundin Filme zu gucken, Spiele zu spielen und ansonsten saß ich halt am Rechner und habe YouTube-Videos gemacht. Da war das Leben noch sehr unkompliziert und da haben dann halt auch wenig Einnahmen gereicht, um da motiviert den Kanal zu betreiben und da über die Runden zu kommen. Das war dann damals kein Problem. Gleichzeitig kommt dazu, dass man dort noch die Möglichkeiten hatte, die YouTube-Einnahmen zum Beispiel auch durch Amazon Affiliate nochmal gut aufzuwerten. Das war so eine Zeit auf YouTube, da gab es noch ganz viel Top 5 Gadget-Videos, meine Top 5 Weihnachtsgeschenke oder was bei mir zum Beispiel ein riesiger Faktor war, mein Review zum Schwebestativ. Ich hatte so ein günstiges Aluminium-Schwebestativ von AliExpress oder was, hatte ich getestet bei mir auf dem Kanal und hatte dann halt einen Link zu diesem Schwebestativ in der Beschreibung. Und dieses Umfeld, in dem dieses Video damals von mir hochgeladen wurde, war halt eins, wo immer mehr und mehr Leute sich für YouTube und Filmmaking interessiert haben, deswegen auch immer mehr und mehr Leute nach sowas gesucht haben, wie einem Schwebestativ. Generell viele Leute noch nicht wussten, dass es sowas wie ein Schwebestativ überhaupt gibt. Ein Schwebestativ war auch übelst wichtig, wenn du smooth Aufnahmen machen willst, weil die Kameras noch nicht so eine krasse Stabilisierung hatten, wie man es heutzutage aus jedem fucking Smartphone kennt. Ja, und das alles zusammen hat dafür gesorgt, dass dieses Video extrem gut ging. Ich glaube, es hat mehrere hunderttausend Aufrufe gemacht, obwohl mein Kanal damals noch recht klein war. Gleichzeitig die Verkäufe über den Affiliate-Link relativ gut gelaufen sind. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gab Monate, da habe ich so 700 Euro nur mit diesem Affiliate-Link gemacht. Und es war dann auch der einzige Grund, warum ich überhaupt dann die Wohnung bezahlen konnte und mir damals zum Beispiel dann auch sowas wie meine erste 4K-Kamera kaufen konnte, wegen diesem Affiliate-Link. Und Affiliate-Links funktionieren ja auch so, dass wenn jemand auf den Link klickt und dann gar nicht das Produkt kauft, sondern erst später irgendwas anderes kauft, dass dann der Cookie noch gesetzt ist und du einfach das Affiliate-Geld von dem bekommst, was er später gekauft hat. Weil immer quasi der Affiliate-Cookie aktiv ist von dem letzten Link, auf den du geklickt hast. Vergleichen wir das mal mit heutzutage. Es gibt auf YouTube 10 Milliarden Videos zu Schwebestativen. Und Schwebestative sind gar nicht mehr so gebraucht wie damals, weil du kannst halt einfach Action-Modus beim Handy anmachen, geht auch.
Ja gut, so. Es wird heute vielleicht andere Produkte geben, die dann irgendwie
ja,
mehr...
Nee. Ja, aber ne, das um jetzt bei dem Szenario zum Beispiel nur zu
und heutzutage bleiben. Wirst du halt auch mit Affiliate-Links geflutet. Das heißt, die exactly. Chance, früher war das so, du hast dieses YouTube-Video zum Schwebestativ geguckt, auf deinen Link geklickt und dann hast du vielleicht die nächsten 3 Tage nicht wieder auf einen anderen Affiliate-Link geklickt. Heutzutage sind überall Affiliate-Links und die überschreiben ja auch deine Cookies. Das heißt, ein Affiliate-Link ist auch viel weniger effektiv wie früher. Deswegen sind auch die Einnahmen bei diesen Affiliate-Programmen, also zumindest meiner Auffassung nach, krass gesunken. Weil
ich kann ja überall, mal reinschauen.
Du kannst ja einfach, also allein wenn du jetzt bei Idealo bist oder bei Geizhals oder sonst was, bei so Vergleichsportalen, immer wenn du da irgendwo draufklickst, ist es ein Affiliate-Link, der wieder ein Cookie setzt, ne? Und Social Media ist sowieso auch voll mit den Dingern. Also das ist also es gibt viele Umstände. Ich finde auch den Punkt, den du genannt hast, mit die Lebensumstände haben sich einfach geändert. Von vielen Leuten auf der Plattform, die sehr jung waren, einfach mal so angefangen haben aus einem Hobby raus, zu Leuten, die damit halt ihren Lebensunterhalt decken müssen. Das ist natürlich auch eine andere Situation. Und da finde ich, kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie einfach nur gierig ist. So.
Ja. So, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also ich habe im letzten Monat 23 Euro mit Amazon Affiliate Links gemacht. Das steht das in einem riesigen Kontrast zu dem, was damals das Schwebestativ gebracht hat. Ja, und es kommt da natürlich auch dazu, also so Videos, die auf Affiliate-Links optimiert sind, macht man heutzutage auch weniger als früher, sage ich mal. Weil das der Vibe ist auch anders. Damals war es so, okay, du machst ein Top-5-Gadget-Video, geil, ich will 5 coole Gadgets sehen, das Video ging gut, die Zuschauer haben es gefeiert, es war irgendwie spannend, es hat Spaß gemacht, das zu produzieren. Gleichzeitig konntest du über die Affiliate-Links gut Geld verdienen. Aber die Taktik, die ist halt mittlerweile so verbreitet geworden, über die Jahre, dass es nicht mehr denselben Vibe hat. Wenn ich jetzt jede Woche irgendwie Top 5 Gadgets der Woche hochladen würde, immer schön mit Affiliate-Links vollgeklatscht, das würde nicht lange dauern, bis mir die Leute dann da auch vorwerfen würden, ich mache das nur für die Affiliate-Links und nur, weil ich gierig bin und außerdem, warum stelle ich jede Woche neuen Schrott vor, den man überhaupt nicht braucht, bliblablub. Das ist einfach so, ne, da haben sich die Zeiten auch irgendwo geändert. Aber bei mir würde ich wirklich sagen, so ist das größte Ding wirklich dieses Ändern der Lebensumstände auch, weil der Anspruch damals war halt so, ja, YouTube muss halt irgendwie die neue 4K-Kamera, die Wohnungsmiete und noch ein bisschen Pasta mit Soße aus dem Supermarkt bezahlen können und dann passt es auch schon. Heutzutage habe ich den Anspruch, mit dem Kanal meine Familie zu ernähren und ich möchte auch ein Haus bauen. Das ist natürlich klar, dass das extrem viel teurer ist, als ein paar Spaghettis im Supermarkt zu kaufen. Und das kann man mir übel nehmen, wenn ihr mir das übel nehmen wollt, ist okay. Was soll ich machen? Ja, es ist, wie es ist. Aber ja, aus meiner Perspektive ist es einfach so, dass ich mir denke, solange ich qualitativ hochwertigen Content liefere, regelmäßig, der einen Mehrwert für die Zuschauer hat und es nur finanziere mit Werbung, die jeder skippen kann, wenn er keinen Bock drauf hat, schlafe ich nachts gut. Ja, ich habe da keine moralischen Bedenken dabei.
Zumindest wenn du Werbung machst, die auch in Ordnung ist. So, wenn du
jetzt ja, also kein Casino-Streams.
Ja, Casino-Streams wäre das so das Schlimmste, sowas machen. Obwohl es schlimmer geht immer, aber ja, also. Wir müssen uns jetzt auch nicht wieder so lange und krass darüber rechtfertigen. Ich glaube, die meisten denken auch gar nicht so. Aber und es gibt ja halt auch immer ein riesiges Spektrum aus verschiedenen Creatern. Manche sind vielleicht, also es gibt durchaus wahrscheinlich auch Creator, die gierig geworden sind. Aber ich finde, auf YouTube und auch die Leute sind ja nicht dumm. Also das mag für manche Creator vielleicht auch eine gewisse Zeit gut gehen, dass man gierig wird und alles mitnimmt, was geht. Aber ich finde, die Menschen sind nicht dumm. Die checken das irgendwann, dass der da jetzt nur noch oder diejenige dann da nur noch Reibach machen will. Und das funktioniert dann auch nur eine begrenzte Zeit lang gut. Also ich glaube, unterm Strich, ist es immer die beste Taktik, einfach guten Content zu machen und nicht auf kurzfristige Profite aus zu sein, sondern die Sachen halt möglichst langfristig aufzubauen. Ja. Okay, was haben wir noch? Trell Air hat geschrieben, ehrlich gesagt bin ich mir nicht darüber im Klaren, wie ernst ich Leute nehmen soll, die Entscheidungen bezüglich auf Restaurants, Hotel, Arzt und so weiter über Google-Rezensionen treffen. Jede auch nur so kleinste kritische Rezension wird so schnell, wie es nur irgendwie möglich ist, gelöscht. Ja, also ich finde, das ist, finde ich, auch eine schwierige Aussage, weil wie willst du denn sonst deine Entscheidungen treffen? Also ich sag mal so, es gibt immer wieder Situationen, wo du keine persönlichen Erfahrungen hast, wo vielleicht auch dein Freundeskreis dir keinen Tipp geben kann und irgendwie musst du eine Entscheidung treffen. Und da finde ich es jetzt nicht lost, zu sagen, man greift auf Google-Rezensionen zurück. Ich lese auch manchmal Amazon-Rezensionen, auch wenn ich weiß, dass man da mit großer Vorsicht vorgehen muss. Ich habe auch schon häufig mit Paddy darüber gesprochen. Der hat zumindest immer wieder die These vertreten, meine Skala bei Bewertungen geht nicht von 1 Stern bis 5 Sternen, sondern von 4 Sterne bis 5 Sterne. 4 Sterne ist Müll, 5 Sterne ist gut. Ne? Also so, du kannst, da ist was Wahres dran. Das klingt witzig,
ja, aber bei Lieferando ist es auch so. Wenn es 3 Sterne hat, vergiss es.
Genau. Also wenn etwas 3 Sterne auf Google hat, dann ist das schon wahrscheinlich ein Fall fürs Gesundheitsamt, so dein Motto. Ne? Also, so, jetzt böse gesagt. Aber
böse Zungen würden behaupten.
Also da ist schon was Wahres dran. Und wenn du irgendwo auch nur positive Sachen liest und es wenige Rezensionen sind, finde ich auch immer sehr schwierig. Ne? Also so eine gute 4,6, 4,7 oder sowas, da kann man vielleicht mit leben. Kann man jetzt auch nie so pauschal sagen, aber wenn du jetzt so 5 Bewertungen hast mit 5 Sternen, sass.
Ja.
Ne? Also du musst einfach da so einen Sinn für entwickeln und das kritisch hinterfragen, wenn du dir irgendwelche Rezensionen anguckst. Aber unterm Strich, finde ich, hast du nicht viel mehr Möglichkeiten, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, als auch auf diese Rezensionen zurückzugreifen. Und da muss man auch sagen, das ist trotzdem noch eine bessere Situation als vor 30 Jahren. Was war denn vor 30 Jahren? Wenn du da irgendein Produkt kaufen musstest, hattest du doch auch keine Möglichkeit, da jetzt dich krass zu informieren. Da gab es vielleicht irgendwelche Magazine oder so, wo man sich einen Test durchlesen konnte. Vielleicht hat dein Nachbar dir gesagt, ist gut. Aber ja, ist jetzt ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie heutzutage schlechter ist als früher. Ja. Ist das anders?
Ja, ich muss auch sagen, also ich nutze Google Maps, habe ich ja auch schon letzte Episode oder wann auch immer wir über das Thema gesprochen hatten, gesagt, dass ich es sehr gerne nutze, um Restaurants und so weiter rauszusuchen. Aber bei mir ist es weniger so, dass ich die Rezensionen durchlese und mehr so, dass ich mir die Bilder anschaue, die Leute gepostet haben. Weil die Bilder, die du halt bei Google Maps dann vom Essen und so weiter findest, das sind häufig dann auch nicht so Bilder, die das Restaurant selber hochladen würde, die dann irgendwie super fancy gemacht sind. Sondern es sind halt irgendwelche Leute, die snappen halt von ihrem Teller mit dem Handy kurz bei schlechtem Licht oder mit Blitz oder whatever, kurz ein Bild und knallen das dann da bei Google zu ihrer Rezension dazu. Und ich finde, über die Bilder, so zum Beispiel, wenn du verschiedene Burgerläden vergleichst, du kannst über die Bilder relativ schnell sagen, so, sind es jetzt eher geilere Burger, die der Laden macht, oder matschen die da irgendwas zusammen? Alleine, dass du sehen kannst, was für ein Brot die benutzen, ob das jetzt irgendwie ein schön gemachtes Brot ist oder halt irgendwie, ne, von gut und günstig das klassische Burger-Bun mit Sesam obendrauf, einmal aufgeschnitten und ab auf den Teller damit. Das siehst du auf Bildern dann halt einfach sofort. Und das hilft mir auch sehr dabei, zu bewerten, wo ich dann essen gehen möchte oder auch nicht.
Ja, voll. Sabkra hat noch geschrieben, ganz anderes Thema, sorry, aber wann werden eigentlich Fernseher von HDMI auf USB-C wechseln? Und das, muss ich sagen, war ein Kommentar, der mich zum Nachdenken angestoßen hat. Denn es ist wirklich eine gute Frage. Wann werden Fernseher auf USB-C switchen? Muss da erst die EU kommen oder was ist da los? Das kannst du mir wahrscheinlich auch nicht beantworten, weil technisch gesehen wäre es ja durchaus möglich, alle HDMI-Ports durch USB-C zu wechseln.
Mhm, ja. Theoretisch würde es gehen. Also für Monitore würde ich es mir mal wünschen, weil ich glaube, es gibt kaum noch neue Computer heutzutage, also vielleicht Desktop-Computer, aber zumindest im Laptop-Bereich gibt es eigentlich nichts, was nicht über USB-C irgendwie vernünftig Bild an den Monitor ausgeben könnte. Da finde ich es immer schade, wenn es gar keine Möglichkeit gibt, über USB-C sich zu connecten. Ich glaube, bei TVs ist es aber noch mehr so ein Henne-Ei-Problem. Klar, du könntest es jetzt irgendwie machen, zu sagen, du führst zumindest mal den Zwang ein, zusätzlichen USB-C-Port zu haben. Dann hast du aber ganz viele Endgeräte, die das auch noch nicht anbieten. So, ne, das muss irgendwie gleichzeitig passieren, weil deine PlayStation hat halt trotzdem keinen USB-C-Out. Die hat halt HDMI. Und dann hast du halt irgendwie einen Fernseher, der muss dann auch noch HDMI haben, damit die PlayStation noch connected ist. Dann hat der Fernseher halt irgendwie USB-C, weil es vorgeschrieben wurde, aber dein Endgerät irgendwie trotzdem nicht. Und dann ist es nur dann hilfreich, wenn du deinen Laptop an den Fernseher anschließen willst. Aber wie oft schließt du schon deinen Laptop an den Fernseher an? Und ne, das ist dann irgendwie so ein, einfach weil das Ökosystem an HDMI ist so ausgebaut, sowohl bei den tatsächlichen Geräten, die Bild und Ton ausgeben, als auch bei den TVs, dass du gar nicht wüsstest, wo du da dann anfangen müsstest mit der Umstellung.
Und das Problem ist ja auch, also ich meine, HDMI-Kabel sind jetzt auch nicht das Geilste der Welt, aber wir haben ja letzte Woche schon dieses USB-C-Fass aufgemacht. Es gibt halt auch dann das Problem, dass du als Nutzer ja auch, also wenn du jetzt ein Fernseherhersteller sagt, okay, wir bauen jetzt nur noch USB-C ein, also erster Schritt wäre ja einfach beides einzubauen, aber ne, wenn man jetzt sagt, es gibt nur noch USB-C, dann ja, kauft sich das jemand und schließt halt ein USB-3-Kabel an, ohne Display-Alt-Mode. So, ja, was dann? Funktioniert nicht. So, es ist ja, dann muss ja der Käufer dann auch noch sich darüber informieren, welche Kabel man da jetzt braucht und dies und das. Ist natürlich an sich von der Experience für den Kunden nicht so geil wie ein HDMI-Kabel, das funktioniert immer. Außer es hat einen Wackelkontakt, andere Story, aber das HDMI-Kabel funktioniert an sich immer. Klar, es gibt auch bessere und schlechtere HDMI-Kabel, keine Frage, aber wenn du ein HDMI-Kabel hast, funktioniert es erstmal. Ne? Bild und Ton, genau. Kannst du sehen.
Da gibt es zwar auch nochmal Fallstricke, die man stolpern kann, aber prinzipiell gibt es keine HDMI-Kabel, die kein Bild übertragen können.
Genau.
Voll. Also Bild übertragen geht immer in irgendeiner Auflösung zumindest.
Ja.
So, und das ist garantiert.
Ja, die ganzen Hersteller sind natürlich auch im HDMI-Konsortium dann irgendwie so organisiert. Also so, das ist einfach, wie du auch schon sagst, so ein Ökosystem, das wurde jetzt einfach schon seit langem irgendwie gepflegt. Und ich weiß noch nicht, ob sowas wie zum Beispiel so Kopierschutz vielleicht so eine Sache ist. Obwohl, das könnte man keine bei Ahnung. USB vielleicht auch machen. Also, dass man über HDMI ja auch irgendwie dann das Signal teilweise nicht abgreifen kann und so. Solche Sachen sind vielleicht auch noch irgendwie relevant.
Ja, und andersrum muss man ja auch mal die Frage stellen, welche realen Vorteile hätte es, das auf USB-C zu switchen? Ich sag mal, bei Monitoren.
Also, die Kabel sind schon auch dünner und ja, doch schon dünner. Der Anschluss ist irgendwie auch schöner, du kannst ihn so und so rum einstecken. Das geht ja bei HDMI-Kabeln auch nicht.
Mhm. Ja, aber da ist auch wieder, ne, so Sachen, die du an Fernseher anschließt, du schließt es einmal an und dann steht es da. Das ist so, das ist anders als ein Smartphone oder sowas, du ständig ein- und aussteckst. Power Delivery über USB-C ist irgendwie auch nicht so wichtig im Fernseher-Kontext, weil der Fernseher muss nicht von deiner PlayStation bepowert werden und die PlayStation über den Fernseher zu bepowern macht auch nur bedingt
Sinn.
Nee,
das finde ich ist eine falsche Aussage, weil das wäre schon geil. Stell dir vor, der Fernseher wäre wie so ein Power Delivery Hub und alles, was du an den Fernseher anschließt, muss nicht nochmal extra irgendwo in die Steckdose geballert werden, weil das ist ja ein riesiges Problem, dass du immer in deiner Fernsehkonsole so tausende Kabel hast, die alle irgendwo reingesteckt werden müssen und du das erstmal managen musst. Dass du jetzt vielleicht die PlayStation, dass die nochmal mehr Leistung braucht, okay. Aber sowas wie, keine Ahnung, irgendein Chromecast oder irgendwelche kleinen Receiver oder sowas, die jetzt auch nicht so viel Watt brauchen, die könnten ja vielleicht schon dann auch einfach über den Fernseher gepowert werden. Das wäre ja schon mal ganz geil.
Okay, ja, stimmt, dass du jetzt in deinen, vielleicht bringt Amazon dann mal einen Fire TV-Stick ohne Micro-USB raus.
Genau. Und ohne HDMI. Ja. Also genau. Solche Dinge wären schon geil. Also,
ja, das ist, ja, da hast du mich überzeugt. Ja, da, für solche Sachen macht das Sinn. Aber dann ist auch wieder gesplittet irgendwo. Oder dann kommt jemand auf die Idee, ganz viele Geräte halt anzuschließen. Dann muss der Fernseher aber auch irgendwie im besten Fall an alle gleichzeitig die Power ausgeben können. Also das ist jetzt vielleicht bei so kleinen TV-Sticks und so nicht so das Problem. Aber wenn wir jetzt zumindest davon ausgehen würden, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, PlayStation geht auch Power über USB-C.
Dann ist halt zum Beispiel Nintendo Switch anschließen, wäre ja gar kein Thema.
Ja, die ist ja sogar über USB-C gepowert. Also wenn dein, das Netzteil ist ja sogar
USB-C. Aber du brauchst ja trotzdem noch HDMI.
Genau, also du aber rein theoretisch, du kannst schon über USB-C die Switch bepowern, ja.
Das wäre eigentlich das perfekte Beispiel. Du kannst das ganze Dock sparen, du schließt einfach das Ding an USB-C an, fertig. Einmal, ein Kabel, fertig.
Das wäre schon stark, ja.
Ja.
Nee, doch, du hast mich überzeugt. Nee, ich bin auch dafür, let's do it.
Und du hast ja ansonsten von den USB-C-Kabeln, soweit ich das jetzt weiß, gut, ich weiß nicht, HDMI-Kabel sind vielleicht auf längere Distanzen besser als USB-C-Kabel. Ne? Also USB-C-Kabel, wenn du zumindest so Standardkabel, die verlieren ja schon nach einem Meter, können die nicht mehr so hohe Datenraten übertragen. Und das vielleicht bei HDMI-Kabeln besser, vielleicht aber auch nicht. Im HDMI-Thema bin ich noch nicht drin. Also,
Nächstes Video, Leute.
Nächstes Video, ja.
Stark. Gut. Jonah hat gefragt, könntet ihr den Videopodcast auch auf Apple Podcast hochladen? Da gibt es ja jetzt die neue Funktion unter iOS 26.4, dass man entweder wie ein ganz normaler Podcast hören kann oder als Video schauen kann oder man entscheidet sich mittendrin zu wechseln. Das hatten tatsächlich einige Leute in die Kommentare geschrieben, auch über die letzten Episoden hinweg und auch nicht nur bezüglich Apple Podcast, sondern auch bei Spotify. Da kann man ja mittlerweile auch Videopodcast machen oder schon seit längerem.
Ewigkeiten.
Seit Ewigkeiten. Ja. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, außer wir haben euch gehört, Leute. Wir wissen, dass ihr euch das wünscht. Wir sind dran zu klären, in welchem Rahmen wir das umsetzen können. Leider ist es ein bisschen kompliziert mit unserem aktuellen Hosting-Setup, das wir haben, das umzusetzen. Aber vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich will es noch nicht versprechen, aber nur, damit ihr aufhören könnt, die Kommentare zu schreiben. Wir haben es auf dem Schirm. Wir versuchen uns zu kümmern, aber keine Garantie, dass es zeitnah klappt.
Also sofern ich das richtig verstanden habe, ist auch den Videofeed bei iOS einzubinden schwieriger als bei Spotify, weil dann quasi das Video über den RSS-Feed laufen muss und das wohl bei unserem Hoster, den wir nutzen, so nicht möglich ist. Also das könnte tricky werden, aber bei der Spotify-Sache könnten wir uns noch mal dahinter klemmen. So viel kann man schon mal sagen.
Was heißt könnte? Wir klemmen gerade schon dahinter.
Ja, wir klemmen aber richtig tight da dran. Also, ja, das muss ich schon sagen, also Felix. Ja? Tag und Nacht klemme ich mich dahinter.
Es läuft so nebenbei. So, Lucky hat geschrieben zum Thema Router. Apple hat auch die Konkurrenzrouter wie den Amplify Alien aus der Apple Store App rausgenommen. Zuvor hatte Apple, da sie keinen eigenen Router haben, auf diesen als sehr gutes Produkt verwiesen. Vielleicht ist er raus, weil sie was Eigenes planen, nur um die Theorie mal weiter anzufeuern.
Ich fand den, also das muss ich sagen, finde ich einen richtig heftig geilen Kommentar, weil das ist schon sass. Es ist schon sass, den rauszunehmen. Warum sollte man den jetzt auf einmal rausnehmen? Auch wenn mir dieser Router überhaupt nichts sagt, noch nie was davon gehört, aber Amplify Alien.
Eine laut Apple gute Option, Julian.
Oh, von Ubiquiti ist der. Aha.
Na dann.
Dann. Ja, also ist schon auffällig, ne? Also es spricht ganz viel dafür. Ich sag's immer wieder.
Ja. Alright, so. Und zum letzten Kommentar kommen wir jetzt an der Stelle auch noch. Salkin hat geschrieben, zur Feier des Tages, Woche, Jahres, Jahrhunderts, keine Ahnung, wieso nicht mal wieder ein Outro-Wunsch unterlegt mit Raketengeräuschen zur Feier, zur Rückkehr zum Mond nach fast 55 Jahren. Finde ich einen tollen Vorschlag. Lass einen Countdown zünden und zum Mond fliegen, alle gemeinsam. Und ja, dann sehen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Mal wieder. Rein, Leute.
Macht's gut und bis dahin.
Guten Flug.
Ciao.
At 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11.
Good help. Let's start the camera. Seconds to go. 4. Okay, there's pitch over. 64, we have pitch over here. There's 12. Right down. Thank you. Douglas.